Herzlich willkommen, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Es ist wieder soweit, ein wundervolles Gespräch über die Sternenflotte steht euch ins Haus, denn dieser Podcast, wir haben gerade Star Trek Dezember, STD, Hashtag ST, WIMAF STD, und das bedeutet, wir gucken alle Star Trek Filme, und normalerweise seid ihr es an dieser Stelle gewohnt, dass ich mit einer charmanten, ausufernden, nicht enden wollenden Einleitung hier in diesem Podcast, der jüngst von der UNO und von Miss World zum besten Podcast des Universums, also ein bisschen Weltuniversum mag widersprüchlich wirken, aber wer, wenn nicht Miss World, hätte die Kompetenz und die Befugnis, einen Podcast zum Besten des Universums zu erklären? Eben niemand sonst, haben das mit WIMAF getan, deswegen ist es besonders gut, dass ihr zuhört. Aber heute fällt die Lobhudelei für Maria Lorenz aus. Warum? Denn Maria Lorenz fällt aus. Sie ist leider gar nicht da. Und das ist natürlich, wir alle wissen, dass ich nur halb funktioniere, wenn sie nicht da ist. Aber ich habe mir heute die Kraft der zwei Herzen besorgt, denn Maria hat mir auch ihre Notizen überlassen. Und ich bin sehr gespannt, was ich damit werde anfangen können. Denn die sind naturgemäß sehr unterschiedlich. Aber ich bin trotzdem nicht alleine hier und rede über diesen Film, sondern ich habe einen ganz wundervollen Gast. Er war das letzte Mal im Harry Potter Dezember hier, letztes Jahr. Dieses Jahr ist er zum Glück wieder dabei. Er ist ein Instagram-Phänomen, hat eine großartige Sitcom, die seinen Namen trägt. Herzlich willkommen, Aurel Merz.
Hallo, hey Nils, ich freue mich, das zweite Herz heute hier zu sein.
Ja, sehr schön.
Der Aurel ist hier. Ich finde, STD ist ja so gut, stimmt. Ja. Der STD ist ja sonst nur im KitKat.
Oh stimmt, da gab es das zuletzt, ne? Das war das so eine Hirnhautentzündung oder sowas.
Aber so ein ganz übler Keim auf den Sofas, die Leute haben dann alle so eine Hirnhautentzündung bekommen.
Ja, das ist wirklich richtig doof gelaufen. Ansonsten natürlich viel lieber an das KitKat, das jetzt auch da raus muss, weil das Teil verkauft wurde. Stimmt. Und da jetzt ein schönes Mietshaus hingebaut wird.
Kurzer Funfact, ich fand es lustig, dass die ersten, die sich darüber beschwert haben und sich dagegen gestellt haben, also die CDU war. Die ja. CDU stellt sich auf Seite des KitKats.
Ja, ja.
Beste, was ich je
gesehen habe. Die haben da jetzt, die hoffen sich da zu profilieren. Mhm. Was ich daran sehr lustig fand, war, dass die Berlin Club Commission, ein Zusammenschluss Berliner Clubs, die dafür gegründet wurden, um sozusagen zwischen Clubs und Vermietern und Stadt und Staat zu vermitteln. Die haben natürlich auch sehr aufgeschrien und geweint, als das rauskam. Der Witz ist aber, dass die im gleichen Gebäude sitzen. Ah. Also die müssen sich dann auch ein neues Büro
suchen. Only in Berlin. Ja. Berlin Club Commission. Das ist die eigentliche Regierung dieser Stadt. Die Berlin. Da werden die richtigen Gesetze gemacht.
Ja, das glaube ich auch. Aber wie man sieht, haben selbst die keine große Handhabe gegen Immobilienhaie. Heute soll es um andere Haie, um intergalaktische Haie gehen. Wow, das ist eine Überleitung wie aus dem Bilderbuch, wie aus dem Moderationsbilderbuch. Denn wir sprechen über Star Trek 8 First Contact.
First Contact.
Lieber Aurel, war es auch dein First Contact mit Star Trek?
Also tatsächlich habe ich, klar, als Kind immer mal so im Fernsehen so Teile der Filme gesehen, Teile der Serien. Und neulich habe ich versucht, diese Netflix-Serie, ich weiß gar nicht.
Discovery.
Heißt es, oder Next Gen? Oder nee, das Discovery. Das, was auf Netflix ist.
Also das Neue ist Discovery.
Okay.
Aber TNG ist auch auf Netflix. Also die klassische mit Picard und so.
Nee, ich habe das Neue versucht zu schauen. Ja, und ich habe so 5, 6 Folgen. Ich fand es auch irgendwie ganz spannend. Ich fand es irgendwie ganz reizend. Aber ich muss sagen, ich hab keine Ahnung, worum es geht. Ich hab wirklich Probleme nachzuvollziehen, worum es geht. Vor allem auch, weil man dann auch so manchmal wegschaut. Und wenn du da wirklich in der Serie einmal kurz irgendwie am Herd irgendwie was brätst oder so, bist du raus.
Ja.
Also das fand ich ein bisschen heftig. Und deshalb war ich umso gespannter jetzt, mal wieder so einen Star Trek Film ganz zu gucken. Normalerweise bei Harry Potter letztes Jahr war ich ja sehr bewandt.
Ja.
Und Star Trek war schon so, da bin ich nicht der Experte drin. Deshalb mal gucken. Also ich habe ein paar Interpretationen.
Sehr gut.
Ich habe ein paar Notizen gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie du den Film wahrgenommen hast.
Das Schöne ist ja, ich bin ja auch, also ich meine, die richtigen Star Trek Fans und Trekkies wissen natürlich, dass ich ein absoluter Vollprofi bin, denn ich bin der Meinung, dass Captain Lorca der beste Kapitän ist, der jemals eine Enterprise befehligt hat. Und
Welcher ist Captain Lorca? Da fängst du an.
Das stimmt auch nicht, ehrlich gesagt. Captain Lorca war ein Captain auf der Discovery.
Mhm.
Und Und die Discovery ist, glaube ich, zeitlich vor der Enterprise angesiedelt. Also diese Serie ist auch so bescheuert, weil jetzt sozusagen die älteren, also in deren Zeitrechnung älteren Kostüme moderner aussehen, weil ja TOS, also die Original Series mit Kirk und Spock und so, nach Discovery angesiedelt ist.
Genau das habe ich mir neulich auch schon erklären lassen und da bin ich wieder so, ja, okay, also alles klar, ich brauche jetzt eine Timeline für die Serie, um die zu gucken.
Allerdings, da gibt's offensichtlich viele Verstrickungen, aber Captain Lorca war auf jeden Fall ein großartiger Captain in Discovery und ein super Typ, der mir sehr gefallen hat, und Tribbles, du musst immer sagen Tribbles, dann haben die Leute sofort
Tribbles,
du kennst dich super aus mit Star Trek, weil das sind so kleine, so Fellknäuel, mit, die so rumhüpfen.
Und die sind süß.
So witzige Fellknäuel. Da gibt es so zwei, drei ikonische Folgen, in denen Tribbles irgendwie eine Rolle spielen. Und deswegen weist man sich als wahren Kenner aus, wenn man einfach mal zwischen
Tribbles. Aber es liegt alles sehr weit in der Zukunft. Das ist doch schon
Das stimmt.
Darauf kann man sich einigen. Tribbles.
Jetzt Star Trek 8 First Contact, ein Film mit Picard als Kapitän. Kapitän der Enterprise E, glaube ich, in diesem Film. Die werden irgendwann, ich glaube, ab dem zweiten oder dritten Film, wir haben die ja jetzt alle geguckt, aber jetzt langsam, wo ich bei Teil 8 bin, verblasst auch da schon meine Erinnerung. irgendwann, ich glaube, im zweiten oder dritten kriegen sie eine neue Enterprise und das ist dann die Enterprise A. Also Enterprise
auf der befinden wir uns
C-57A. Nee, und jetzt sind wir auf der E. Okay. Also Picard hat dann jetzt quasi schon die fünfte Enterprise-Modell. Und irgendwann in dem Film sagt ja auch
deshalb will er unbedingt, dass es nicht nochmal kaputt geht.
Ja, aber irgendwann sagt ja jemand im Film zu ihm, das Alphabet hat dann noch so viele Buchstaben. So, okay. Ist doch scheißegal. Let it go. Da habe ich übrigens gedacht, die Föderation, das ist ja so die große Überorganisation aller Raumschiffe in der Zukunft. Das finde ich sehr kurzsichtig von denen, dass sie anfangen, die mit Buchstaben zu nummerieren, weil dann kann es halt maximal 26 Enterprises geben.
Stimmt, irgendwann ist vorbei. Ja. Ja gut, aber Zahlen, es wäre auch traurig, weil dann hast du immer direkt vor Augen, wie viele du schon kaputt gemacht hast. Enterprise 100, so, das ist dann schon deprimierend.
Ja gut, wenn du als einziger Kapitän alle mitbekommen hast.
Ja, vor allem allein wie viele Besatzungsmitglieder da immer sterben, wenn der Enterprise kaputt geht, das kommt ja dazu. Und darauf muss man auch noch zu sprechen kommen, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen.
Das stimmt. Enterprise,
da gibt's eiskalt.
Da gibt es einiges zu klären. Der Film fängt an mit einem Klassiker aus dem Gruselfilm, nämlich einem Double Wake-Up.
Hammer.
Das ist der älteste Trick aller Zeiten. Es fängt auch sehr gruselig an. Für Star Trek auch, ich meine, du hast jetzt einen Film nicht gesehen, aber dafür wirklich erstaunlich gory geradezu. Hast du jetzt eine Notiz schon zum Double Wake-Up?
Ja, ich habe einfach nur Doppeltraum, weil ich das auch ansprechen wollte, weil ich das so, ich irgendwie so, niemand hat im echten Leben hier einen Doppeltraum.
Ich glaube, ich hatte das einmal.
Wirklich?
Und dann war ich so aufgeregt, dass ich das endlich mal hatte, weil ich das auch schon aus 1000 Filmen kannte. Aber ich finde, es ist auch immer wahnsinnig bescheuert.
Also da musst du mir gleich Heads up geben. Ist es so, dass in einem der vorigen Filme es behandelt wurde, dass er...
Nee, das ist wohl in der Serie passiert.
Ah ja, ist in der Serie passiert.
Genau.
Das hat ihn mitgenommen.
Genau, dieses Borg-Trauma, das Picard hat, verfolgt ein bisschen seine Träume. Weil er, also in dem Film, der fängt damit an, dass er träumt, eben auf so einer Borg-Station zu sein und da so assimiliert zu sein, und dann kommt ein Bohrer und das sieht echt fies aus, der so ins Auge, der das Auge auch schon so leicht eindrückt. Was? Das finde ich super krass.
Ja, fand ich auch krass, weil ich glaube nicht, dass ein Auge so reagieren würde,
aber das sah hart aus. Und dann wacht er auf und denkt so, ach Gott sei Dank, nur ein Traum. Und dann, ich weiß nicht, was passiert, dann kommt da doch noch ein Borg zur Tür rein oder irgendwie so.
Ja, nee, genau. Ich glaube, aus seinem Auge kommt dann nochmal raus oder
Genau.
Es kommt nochmal aus ihm raus.
Stimmt, ja genau. Dann kommt's Borg und dann wacht er wieder auf. Ah, Gott sei Dank war das auch nur ein Traum.
Ich meine, weiß nicht, ob ich das jetzt auch schon vorwegnehmen muss, aber ich muss auch sagen, Picard ist irgendwie in dem Film, er spielt wirklich nicht viele Emotionen.
Ja.
Und ich finde auch da, wo er dann so traumatisiert ist und dann diesen ersten kleinen Angstschweiß auf der Haut hat, es ist jetzt nicht so, ich finde, Sir Patrick Stewart, ne?
Ja.
Hat viel an Charmanz im Alter nochmal dazu gewonnen irgendwie.
Das stimmt, aber er ist in dem Film extrem badassig. Also, wenn man den nächsten sieht, was ich dir nicht empfehlen würde, dann da ist dann plötzlich Funny und Soft Picard und das ist noch deutlich bizarrer als hier, als Dark Picard, wie ich ihn in diesem Film nenne. Weil er die ganze Zeit, er guckt ja auch so.
Emo Picard ist er für mich, weil er ist irgendwie immer so ein bisschen traurig.
Er guckt mit so einer Tasse Tee aus dem Fenster irgendwie ins Weltall. Und
das ist die nächste Szene, oder?
Ja, ich glaube auch. Und dann irgendwie auch so hört so klassische Musik und so. Und dann kommt Riker rein und sagt irgendwie, ey, was ist denn los, Digga? Und irgendwie so, ja, ach, nix. Also es ist so ein bisschen, uns wird so gezeigt,
stimmt, Picard, die Musik unterbricht dann so einfach.
Naja, genau. Uns wird so gezeigt, Picard ist irgendwie, ja, scheiße drauf.
Ist der Coming-of-Age-Film von Picard irgendwie. Also,
Picard kommt in die Pubertät. Ja, so, was habe ich? Ich guck gleichzeitig mal auf Marias Notizen, weil dieses Double Wake-up hatten wir lustigerweise beide.
Ich habe nur so kurze Sätze hier, die ich irgendwie seltsam fand. Genau, visuell weirde Opernszene. Das ist diese.
Ja. Wie er da steht. Naja, genau. Das ist echt. Also da ist er auch wirklich völlig. Ja, also man merkt, der hat richtig an was zu knabbern. Das lässt ihn nicht los. Er hat da irgendwie.
Was ja auch eine Vision wieder ist, ne?
Also ja, ist ja auch eine Vision. Aber es könnte auch irgendwie sein, man hat auch so das Gefühl, dass er irgendwie gerade so. Weiß ich nicht, das könnte auch. Er könnte auch was Schlechtes gegessen haben.
also ich weiß nicht warum, ich habe das auch noch sehr müde eingetippt, aber steht, Picard guckt dauernd so, als müsse er krass furzen. Weil irgendwie wirkt er, als hätte er Magen-Darm-Probleme.
Genau, genau.
Ich trinke auch diesen Tee und so.
Magenwohltee. Dann hat hier Maria stehen, Kolonie durch die Borg vernichtet. Also das ist ja, wird dann so ein bisschen als Backstory erzählt, dass die Borg gerade wieder umher meandern und irgendwie alles unterwerfen und assimilieren und zerstören, was ihnen dabei in den Weg kommt. Und dann gibt es so eine Schlacht, die Enterprise steigt mitten ein in so eine Schlacht, die um so einen Borg-Würfel herum passiert. Die Borg fliegen ja immer in Würfeln durch die Gegend. Auch nochmal ja, Props an die Raumschiffgestaltung.
Ja, also das, so würde ich es auch bauen. Das ist ja energiesparend. Aber es gibt ja keine Aerodynamik im All.
Ich glaube, für mich wäre das die einzige Form, die ich relativ sagen wir mal, verlustfrei zeichnen kann, Freihand. So ein
stimmt,
Würfel.
Stimmt, stimmt.
Das würde ich hinkriegen.
Und so bewegen die sich auch. Ja. Die bewegen sich so steif, dass das Einzige, was sie machen können, ist, wenn sie sehr viele Schlaganfälle gehabt. Das Letzte, was sie noch so designtechnisch hinbekommen, ist ein fucking Würfel.
So, und da, die fliegen im Würfel und sind irgendwie auf dem Weg, zum Weg auf die Erde und verschiedene Raumschiffe der Föderation versuchen sie aufzuhalten und dann kommt die Enterprise dazu und sagt, kommt Jungs, wir helfen euch. Wir steigen mit ein in die Schlacht. Und
aber vorher, ja. Das fand ich, ist grundsätzlich ein Star Trek-Phänomen, dass immer, wenn irgendwo Krieg ist, dass sie dann immer ein Audio davon haben. Die haben immer nur ein Audio davon.
Stimmt.
Sie haben nie die Bilder, sondern sie hören. Wie so ein Hörspiel hören die.
Das ist halt, die Zukunft liegt im Podcast. Ja. Also es ist einfach, ja. Die kriegen dann so einen Not-Podcast geschickt. Und dann hören sie auch wieder die Borg-Stimmen und bei Picard so setzt sofort wieder
Wo
das
sind
Trauma
diese
an.
Mikros? Borg.
So, und dann fliegen sie dahin helfen der Föderation, den Borgwürfel zu bekämpfen. Und Picard, das ist ja so ein bisschen die Backstory, der war ja selber mal assimiliert von Borg und weiß deswegen genau, wo der Schwachpunkt an so einem Borgwürfel ist, weil er sozusagen, weil die Borg, die Idee von dem Borg ist, dass die so ein kollektives Bewusstsein haben. Und er war Teil davon und weiß halt deswegen alles, was die auch wissen. Und kann dann deswegen das Raumschiff genau anweisen, wo sie hinschießen müssen. Und alle schießen auf die gleiche Stelle. Es gibt ein wirklich gar nicht mal so dezentes Death Star-Feeling, weil der hat ja auch den einen Schwachpunkt, wo dann alle hingeflogen sind. Und das ist hier jetzt eben auch der eine Schwachpunkt, auf den alle schießen müssen. Und dann explodiert der Borg-Würfel.
Lustig explodiert.
Ja, explodiert sehr lustig. Und was übrig bleibt, ist eine Borg-Kugel, wo ich auch nochmal sage, Respekt. Unser anderes Raumschiff ist eine Kugel.
Ist dann wirklich ein Death Star. Ja. Also wir haben den Death Star eigentlich nur versteckt.
Ja, man kann auch sagen, die Borg sind ein Volk mit einem auffälligen Geometriefetisch.
Ja,
so,
ja
stimmt. Nach dem Würfel die Kugel und unser nächstes Raumschiff ist ein Zylinder. Mit dieser Kugel fliegen die überlebenden Borg dann Richtung Erde. Und man merkt, oh, das ist irgendwie eine Bedrohung, die wollen jetzt die Erde assimilieren. Wir sind ja bei der Erde im Jahre, das habe ich sogar auch
Ich glaube 2500, 20, also 500 Jahre von jetzt, glaube ich.
Ja, oder, nee, 2062, glaube ich.
Ach so, echt?
Genau.
Und ach so, weil er gelandet ist, sagt er so, wenn er landet, sagt er, mit dieser Magiemaschine, wenn sie auf der Erde landet, sagt er, Kleidung Mitte 20. Jahrhundert.
Genau. Ja, genau. Und wir sind nach dem Dritten Weltkrieg, erfahren wir.
Mitte 21. Jahrhundert.
Mitte 21, genau.
Nee.
Doch, jetzt, wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert.
Genau, aber Mitte wäre ja zu 51.
Ne, 2062, das ist eine grobe Angabe. Also ich glaube, dass man.
Ich dachte, er meint zwei Kleidung aus so 2500 irgendwie so. Also das dachte ich, dass das.
Aber das wäre
ja, wär was anderes.
Das wäre Mitte 26. Jahrhundert. Nee, ja, 24. Jahrhundert. Ja. Nee, 26. Ja, 26.
Ja. Egal, es sind geile Kleidung.
Die sind ja im 24. Jahrhundert, die Enterprise. Und die fliegen jetzt zurück ins 21. Jahrhundert. Die fliegen ja durch den Zeittunnel. Das ging auch
schnell dann eigentlich. Ja, also es ist nicht viel Zeit vergangen, seitdem die so technologische Fortschritte gemacht haben.
Aber davon handelt ja der Film, weil da ist ja Cochrane. Aber dazu kommen wir gleich.
Oh ja, das habe ich auch wieder ganz, also Cochrane, ey. What the fuck?
Na, auf jeden Fall, die Borg fliegen dahin und die Enterprise ist irgendwie Panik. Wir müssen hinterher, auch durch diesen Zeitstrudel. Und was sie dann machen, um da irgendwie dranbleiben zu können, ist, sie müssen aus irgendeinem Grund, den ich jetzt gerade nicht besser erklären kann, die Schilder, ich gucke gerade in Marias Notizen, ob sie das irgendwie aufgeschrieben hat, aber ich verstehe nicht, was sie hier aufgeschrieben hat. Zur Hölle mit ihren Befehlen, sagt Data. Übrigens Data, ne? Um mal kurz über den zu sprechen. Also ist eigentlich mal irgendjemand aufgefallen, ich weiß nicht, weil ich bin ja nicht Star Trek-Firma, ich habe die Serie immer nur ab und zu geguckt auch und so. Hat mal irgendwer in der Maske das Make-up überprüft, weil der immer so krass rote Augen hat. Das ist doch eine allergische Reaktion, die wir jetzt seit Jahren gezeigt bekommen. Das ist
gelb. Hat auch so gelbe Kontaktlinsen noch drin.
Genau. Da. Ja, ja. Aber dann immer so die Augenränder sind immer rot. Das kann nicht gesund
sein. Sieht aus, als hätte ganz üble Hepatitis einfach nur. So. Aber Zur Hölle mit ihren Befehlen ist aber doch davor.
Ja.
Und das ist der Moment, in dem Picard das erste Mal lacht übrigens.
Naja.
Weil es geil findet.
So, da hast du dich gefreut.
Ja, das finde ich geil. Also kurz so, yeah, let's kick some Borg ass. My crew's with me.
So, und dann fliegen sie dahin und dann müssen sie die Schilder runterlassen. Und das war so ein bisschen geplant von den Borg, weil das der Moment ist, in dem sie dann auch die Enterprise infiltrieren.
Ja, genau.
So, die beamen sich rüber, ohne dass sie das so richtig mitkriegen erstmal.
Genau, und in diesem Zeitstrudel können sie die Erde aber nochmal sehen und sehen, dass die Erde, so wie sie jetzt in ihrer Zeit ist, nach der Veränderung assimiliert wurde. Komplett 9 Milliarden Borg-Bewohner.
Genau. Und dann fliegen sie dahin und landen in so einer apokalyptischen, postapokalyptischen Welt irgendwie, nach dem Dritten Weltkrieg. Alles so ein bisschen, die Häuser sind so ein bisschen improvisiert, es wird viel mit Zelten gearbeitet.
Leben basically im Wald, die Leute.
Ja, leben im Wald. Es ist auch wirklich, also dieses Set ist halt auch irgendwo am Hinterhof von Paramount gewesen.
Auf jeden Fall. so ein Mull liegt auf dem Boden.
Quadratmeter.
Wie so ein Spielplatz Mull einfach.
Das ist voll cool. Also, das 5 Quadratmeter Set. Also sehr eng wirkt das alles. Aber da sind halt so ein paar Leute, die alle so ein bisschen, die haben Angst vor Menschen, die sind auch alle sehr nervös, weil es eben diese kriegerischen Auseinandersetzungen gab. Und Picard und seine Crew lassen sich runterbeamen, um mal zu gucken, was so los ist auf der Erde, und entdecken ein Raketensilo, in dem die Rakete von Dr. Cochrane steht. Was für alle sehr aufregend ist, weil sich dann herausstellt oder erzählt wird, was wahrscheinlich Star Trek-Fans auch schon vorher wussten, dass Dr. Cochrane sozusagen eigentlich der Begründer von allem ist. Also
bevor du es jetzt noch mehrfach sagst, also ich verstehe das ja und ich weiß, es ist infantil und so, aber wenn du so eine wichtige Rolle in einem Film besetzt und du kannst ihm jeden Namen geben, aber warum nennst du ihn Dr. Cochrane? Ich verstehe den ganzen Film, ich habe Cochrane verstanden, ich habe Cochrane verstanden. Du musst ja davon ausgehen, dass Leute es auch falsch verstehen einfach. Ja. Und es hat mich echt lang, ich habe es gegoogelt dann und man schreibt ihn C-O-C-H-R-A-N-E. Aber es klingt halt den ganzen Film wie Dr. Cochrane. Und es ist einfach, also, oder Rim, oder es ist wirklich nicht optimal.
Pacific Cochrane.
Ja, Pacific Cochrane.
Also auf jeden Fall ist dieser Cochrane ist sozusagen, der hat den Warp-Antrieb erfunden und dadurch überhaupt erst die Sternenflotte ermöglicht, das Reisen in andere Sphären, Dimensionen und so weiter ermöglicht und ist deswegen natürlich nicht nur der große Held der Sternenflotte, sondern auch der Begründer, der Wegbereiter für dieses friedliche 24. Jahrhundert, in dem die Sternenflotte aktiv ist, und ist deswegen natürlich, wird verehrt mit Statuen, Schulen sind
in
nach
der
ihm
Zukunft.
Benannt. In der Zukunft, genau. Schulen sind nach ihm benannt. Alle halten ihn für einen riesengroßen Helden und für ist so eine Art Albert Schweitzer
Du kannst überlegen, wen haben wir denn? Wer ist denn unser Held?
Andi Scheuer der Zukunft.
Nikola Tesla.
Genau. Also ein innovativer Techniker. Und sie finden eben diese Rakete, die sozusagen Schülern in der Zukunft als die Begründung ihrer Zeit gilt, weswegen das für Picard extrem aufregend ist, diese Rakete, bevor sie überhaupt gestartet ist, sehen zu können. Und er fasst sie an und ist ganz emo.
Er ist definitiv objektophil. weil er erklärt ja Delta dann,
Data.
Also er toucht diese Rakete ja an, das ist ja eigentlich eine Atomrakete, er hat das ja aus eine warpfähige Rakete aus einer Atomrakete gebaut und er hält halt die Hand daran und du merkst richtig, also weil er erklärt dann Data, dass es so wichtig, also dass man übers Fühlen, dass man da so Erinnerungen und irgendwie Emotionen erleben kann, das ist einfach nicht wahr. Ich habe noch nie, selbst wenn ich ein altes Auto oder ich könnte den seltensten Gegenstand der Welt anfassen und ich würde nichts empfinden dafür. Ich würde einfach nur fühlen, ob er kalt oder warm ist. Und er so, ja, man kann da so ganz besondere Dinge. Nein, kann man nicht. Ist einfach nicht so. Ist nicht so, dass Menschen das können.
Aber da muss ich sagen, da fühle ich sehr mit Picard. Wenn ich irgendwo an so alten Gebäuden bin oder so, ich fasse die immer alle an. Weil ich will so, aber bei mir ist das so, weil ich dann auch so, also ich bin zum Beispiel, ich liebe den Dom sehr in Köln, den fasse ich immer an, wenn ich da vorbeilaufe. Und jetzt waren wir gerade in Washington an diesem Obelisken, den habe ich dann auch angefasst.
Aber dann Marmor ist was anderes. Marmor ist geil glatt.
Ja, also, aber es ist ja auch nicht nur Marmor, es ist ja auch manchmal so Sandstein. Ja, der Dom ist so Vulkangestein und so.
Aber fühlst du da was?
Nö, ich fasse die einfach gerne an, weil ich. Also es macht mich nicht an, aber ich fasse die gerne an, weil ich dann das Gefühl habe. Und das, da kann ich dann tatsächlich zu Picard relaten, so ein Stück Geschichte anfassen zu können. Weißt du, Geschichte ist ja was Abstraktes. Geschichte ist ja was, erzählt man sich an oder liest man so.
So nachts doch.
Das muss man ja glauben. Aber wenn man das anfasst, dann kann man Geschichte materialisieren. Aber
dann finde ich besser ablecken. Also dann finde ich schon so, ein Stück Geschichte ablecken ist eine bessere Story, als es mit der Hand drauf lag. So, ich habe den Obelisk in Washington abgeleckt. Da weißt du ja noch, wie er schmeckt. Ja, du fühlst und schmeckst ihn dann.
Ja, das hast du
Geschichte schmecken... Nächste Moment. Jetzt gehst du erstmal zum Alex und leckst dir am Alexanderplatz den Turm ab.
Nein, Alex wollte ich noch nie was anfassen, glaube ich.
Wirklich gar nichts. Nee.
Ich überlege gerade, wo habe ich denn in Berlin mal was angefasst?
Ich überlege gerade. Das Einzige, wo ich auch mich an das erinnere, was ich auch gerne, das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, so da, aber auch weil das war so sandig an manchen Stellen gefühlt. Und da finde ich es irgendwie geil, ich könnte es fast abrubbeln. Ja,
siehst du?
Aber ja, aber das ist halt meine Geschichte, so. Aber sonst habe ich immer, nee.
Es gibt in München zum Beispiel, als ich in München gewohnt habe, es gibt am, welcher Platz ist das nochmal da mit der Kirche, kurz vorm Schumanns sozusagen, ich vergesse nicht, wie der Platz heißt, da gibt's auch so eine Statue, wo alle Leute immer an die Nase fassen, weil das Glück bringen soll. Ich glaube an die Nase.
Ah.
Und die ist da schon ganz, poliert sozusagen. Ja, ja, genau. Also sowas gibt's ja auch ganz oft. Es gab auch in Nürnberg um so einen Brunnen so ein Gitter, wo oben so Ringe sind und einen Ring fassen alle an, weil das Glück bringen soll oder weil man sich da was wünschen kann oder so. Da habe ich mir als Kind, waren wir mal da war ich so 6 und dann habe ich den Ring auch angefasst und habe mir gewünscht, so einen ganzen Karton mit E.T.-Sticker-Tütchen zu bekommen. Boah, weil ich damals das E.T.-Sticker-Album hatte.
Das war dein größter Wunsch.
Nicht geklappt. Seitdem hasse ich Nürnberg.
Das war geil, dass man so komische Wünsche dann hatte. Na. Nicht fliegen oder so. Nee.
Aber
du warst schon immer ein Nerd dann. Also.
Nee, aber das ist so lustig, weil ich erinnere mich daran, dass ich hatte so ein paar Weihnachtswünsche, die ich dann immer alle erfüllt bekommen habe, die echt wahrscheinlich auf viele Leute weird wirken, vor allem heutzutage. Aber ich hatte auch 3 ältere Geschwister und ich habe mir dann zum Beispiel meinen eigenen Kasten Limo gewünscht, weil die immer alle viel schneller, die sind auch alle älter und waren schneller und dann war es immer leer und so.
Ich habe mir immer mit 10 Jahren angefangen, so Kochgegenstände, zum Beispiel Fritteusen und so ein Zeug. dann hatte ich plötzlich eine Fritteuse. Dann bist du als 10-Jähriger
oder im Kinderzimmer.
Da brauchst du extrem viel Fett. dann musste ich immer so, habe immer so ganze so riesige Butterklötze Fett gekauft. Die kiloweise musst du den Scheiß dann kaufen. Ja. Hab alles frittiert, alles. Äpfel. Das war echt widerlich. Oder eine Pörtchenpfanne, da kann ich mich noch erinnern.
Und eine eigene Fritteuse war auch gut. Ich habe mir dann auch mal, ich habe mir mein eigenes Glas Nutella gewünscht. Das habe ich dann auch bekommen.
Aber sowas macht belastet, ist dann irgendwann leer. Oder so Wunsch verwirkt. Das ist nicht vorausschauend wünschen. Das ist wie wenn man sich so bei einem Genie ein Glas Nutella wünscht, anstatt 5 weitere Wünsche.
Ja, aber damals gab es zum Beispiel das Wort Flatrate noch gar nicht. Also das hätte ich mir gar nicht wünschen können, eine Nutella-Flatrate. Und ich wollte einfach mal mein eigenes Glas Nutella haben, mit dem ich machen kann, was ich will.
Und das auch direkt weggeschmissen.
Ja, genau. so, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber wir sind dann auf diesem Planeten, ach so, genau, weil sie das Ding anfassen, weil sie die Rakete anfassen. Data checkt gar nicht, was Picard ihm erzählt. Data fasst es dann auch an und sagt, ja, sehr dünne Titanlegierung hier an dieser Stelle und so. Also man sieht, Data will ja immer die Menschen verstehen und Gefühle verstehen, aber es ist ganz offensichtlich noch ein sehr weiter Weg.
Ich hatte das Gefühl, er konnte wenigstens mehr wahrnehmen als Picard eigentlich.
Ja, ja, analytischer auf jeden Fall.
Sinnvoller. Ich bin Team Roboter.
Der feine Herr Wissenschaftler.
Überhaupt finde ich es überhaupt nicht cool, wie die mit den Borg umgehen. Schon bei Harry Potter hat es mich angekotzt, wie es die mit Voldemort gemacht haben.
Und den Dementoren, die können ja nichts dafür.
Einfach mal zurückküssen, wenn die dich küssen.
Genau. Was interessant ist übrigens noch, in dem Moment, wo die quasi diesen Borg, der Borg-Kugel folgen, durch den Zeitstrudel, gibt es plötzlich so eine Erklärung, warum sie im Zeitstrudel, glaube ich, das Schild aufmachen müssen. Und man merkt so, es ist so eine richtig hingeschriebene Erklärung, ja, weil sie da jetzt irgendwie diesen Twist brauchen. Und dann so, ja, im Zeitstrudel kann man natürlich nicht den Schild offen haben. So, okay, weil, warum? Was ist da die? Ja, weil da würden sich die Moleküle vermischen. Dann hätten wir hier Zeitstrudelmoleküle oder so.
Das mit den Schildern ist eher, also da würde ich gerne mal so eine Erklärung zu lesen, weil. Und die Schilder sind down. Die Schilder, also okay, aber warum? Also
es wäre geil, wenn dann so Schnitt und dann so in den Maschinenraum, dann wären da alles so super traurige Schilder.
Ja, genau. Nee, es geht nicht mehr.
ja, also das fand ich, das ist irgendwie echt das Praktische bei Science Fiction. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade Star Trek öfters macht, sich so so pseudowissenschaftliche Erklärungen, weil es halt die Wissenschaft noch gar nicht gibt, die da benutzt wird. Aber ansonsten ist es ja immer sehr.
Das ist fast Magie schon. Also gerade auch, wenn diese Kleidung anzaubern da oder die Leute beamen, finde ich irgendwie fast Magic.
Das stimmt. Ich sehe auch gerade, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, wir sind 10 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg im Jahr 2062. Das heißt, 2052 ist der Dritte Weltkrieg. Das ist von jetzt gar nicht mal so weit. Wir
schaffen
2020,
wir
in 30 Jahren. Da werden wir nicht mehr eingezogen.
Nee.
So. Und können so von der Couch aus so gucken.
Aber ja, es wird nicht angenehm für uns.
Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. So, ja genau, sehr schön ist, sie sind dann in diesem Raketensilo und also Picard und Data gucken sich da um, sind aufgeregt, plötzlich wird auf sie geschossen von einer Frau, die im untersten Stockwerk des Raketensilos mit einem Maschinengewehr nach oben schießt. Und
finde ich hysterisch.
Total, und Picard geht in Deckung und Data sagt, ich kümmere mich, weil er ist ja ein Roboter, ihm kann ja nichts, also ein Android, ihm kann ja nichts passieren. Und er springt dann runter und diese tricktechnische Sprung nach unten.
Krasser Superman-Auftritt. Schießt da runter wie so ein Sack.
Aber er ist auch immer nur so am unteren Bildschirmrand zu sehen während des Sprungs und so. Und immer nur so ganz gerade.
Das war ja wirklich super seltsam. Ich war auch eher total beeindruckt, weil ich wusste ja, er ist ein Roboter und so. Ich wusste aber nicht, wie stark er ist. Aber ja, er landet da bald und dann ballert die auf ihn. Er ist kugelsicher.
Na klar.
War mir auch neu.
Naja, Roboter, ne? Was willst du da totschießen?
Naja, aber ich dachte, du kannst ja wenigstens durchschießen, aber der war ja gar, ist
ja
den ja gar nicht.
Ja, aber sie hat ja so alte Munition, er ist ja aus dem 24. Jahrhundert, sie hat dann noch so die alten.
Aber was ist auch für eine Frau? Die sieht so ein paar Leute und ballert drauf los.
Ist schwer hysterisch, das stimmt.
Den ganzen Film macht die mich ein bisschen. Ja, aber zu der möchte ich später noch.
Ja, es gibt ja eben diese Frau, die sozusagen sofort auf alles schießt, weil sie Angst hat, wahrscheinlich vor Borg oder auch vor anderen Kriegstreibern. Sie ist ja quasi ein Kind des Krieges, wobei der ja auch schon 10 Jahre rum ist. Also das kann es eigentlich nicht mehr so sein, wovor sie da so eine riesen Angst hat. Sie ist auf jeden Fall panisch und ballert sofort los.
Sie hat auch keine Backstory, wenn man mal ehrlich ist.
Ne, sie hat wirklich keine Backstory, das stimmt.
Es ist einfach, diese Frau, ist wirklich einfach diese Frau, die da.
Die wird einfach gebraucht als so Nervmotor im ganzen Film. Er haut sie doch dann, glaube ich, auch um, ne? Ich glaube, Data.
Er macht sie irgendwie ohnmächtig oder
ja,
so.
Genau, Data haut sie weg. Und dann kommt die Ärztin aus der Enterprise und sie macht so einen Gesundheitscheck bei der Frau und sieht, dass die schwer verstrahlt ist, weil sie die ganze Zeit da neben dieser Atomrakete sitzt und dringend in Behandlung muss auf die Enterprise. Und normalerweise, und da kommt dann die erste Direktive ins Spiel, da sagen sie ja, wir müssen es machen trotz der ersten Direktive. Die erste Direktive der Sternflotte ist, sich nicht einzumischen in andere Völker, Wesen, Welten.
Vor allem auch noch in andere Zeit.
Ja, genau, das kommt dann in dem Fall auch noch dazu. Aber sie sagen, sozusagen die Hilfe für einen Menschen steht über dem über der ersten Direktive und sie wird auf die Krankenstation gebeamt, um sich da um sie zu kümmern. Also die Ärztin und die und die Frau. So. Was habe ich jetzt hier als nächstes stehen? Das war gerade Datas realistischer Sprung. Da haben wir gerade drüber gesprochen.
Die da oben dann.
Übrigens, ich kann ein bisschen Trivia, Maria ist immer bei uns für Trivia verantwortlich. Mhm. Sie hat hier zwei Trivia-Sachen, die ich erzählen kann, über den Film und über den Dreh. Jonathan Frakes, der ja Riker spielt, hat Regie geführt.
Ach, er hat Regie geführt auch noch.
Bei diesem und beim nächsten auch.
What the fuck, Jonathan Frakes.
Und,
immer wieder überraschend.
Absolut. Also, hätten sie es gedacht.
Und deshalb ist er auch auf jeder Comic-Con oder so ein Doppeltgott.
Ja, dann macht er auch immer diesen X, wie hieß das?
X? Ja, X-Faktor. Dafür ist er ja Gott und dann noch jetzt da, dann noch für Star Trek.
Ich glaube, auf Comic-Cons ist er für Star Trek der größere Gott als für X-Faktor. Für X-Faktor ist er, glaube ich, wirklich nur für dich ein Gott.
Ja, das kann gut sein. Wahrscheinlich. Oder auf diesen, es gibt ja noch so, der wird ja wahrscheinlich für so Messen gebucht.
So. Es gab auch mal so einen geilen Zusammenschnitt. Ich überlege gerade, was sie da immer aus den X-Factor-Sachen raus. Da haben sie irgendwas aus den Moderationen immer rausgenommen und alles hintereinander geschnitten. Das war extrem lustig. Ich weiß aber nicht, ob es immer die abschließende Frage war.
Was waren die immer noch? Ich weiß es nicht
mehr. Aber, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Jonathan Frakes, der hat hier Regie geführt und er hat einen Spitznamen am Set bekommen, nämlich Two Takes Frakes, weil er nie mehr als zwei Takes gebraucht hat pro Szene.
Als Regisseur oder für seine
als
eigene
Regisseur.
Rolle?
Nee, als Regisseur.
Wow, das hat man gemerkt. Ja. Also, er hatte einfach wenig Zeit und wenig Lust und deshalb, jeder kriegt hier zwei Takes.
Das ist okay, reicht für mich. Danke. Danke. Nächstes Bild. aber das hat natürlich dem Studio extrem viel Geld gespart. Ich glaube, das hat ihn sehr beliebt gemacht.
Ja, noch einen Film bekommen. Ja. Smart. Smart.
Genau. Ich habe allerdings das Gefühl, wenn man den nächsten Film, den werden wir hier in dem Podcast auch noch besprechen, wenn man den sieht, dass sie gesagt haben, ach naja, er schafft es auch für die Hälfte des Budgets, dann kriegt er jetzt auch nur noch die Hälfte. Und er dann die Hälfte von der Hälfte bekommen hat, weil der nächste Film ist ganz...
Ich habe das Gefühl, der war schon auch nicht der teuerste Film.
Also. Naja, aber er ist eigentlich schon, also in Star Trek Terms sieht er schon gut aus. Was ich aber lustig finde, ist diese, so was der so ganz extrem hat, ist so eine 90er-Jahre-Lichtsetzung mit so, ich mache hier noch eine grüne Spitze hin und hier noch eine rote und so buntes Licht.
Ja, ja, super strange, habe ich auch gesagt.
Ja. Auch in diesem Raketensilo, das ist dann oben leuchtet es grün, unten rot und so.
So, und das komischerweise leuchtet es grün und rot, aber es ist trotzdem sehr hell in dem Silo da unten in der Rakete. Es ist irgendwie. Es ist aber, ich meine, ich fand auch die Special Effect so, das war, aber ist natürlich auch total besonders. Also, wenn da Sachen explodieren, dann ist es schon noch richtig basic. Ja. Ich finde, es sieht auch ein bisschen aus, also es sieht jetzt nicht aus wie 96, jetzt eher so 90. Also. Aber schon. Ja. Und viel, aber was ja geil ist und was wirklich geil ist, ist ja, dass es noch so total mit so Modellen gemacht wurde. Explosionen wurden ja noch mit so kleinen Modellen gemacht. Muss ja nichts kosten eigentlich.
Das stimmt. Also heutzutage kostet das natürlich nichts. Aber ja, stimmt, digitale Effekte sind wahrscheinlich noch billiger. Mittlerweile zumindest. Also wenn man sich so Sharknado anguckt oder so.
Ja gut.
so, Datas realistischer Sprung. Was habe ich bei Maria stehen? Achso, ich habe noch eine Trivia. Und zwar William Shatner, der Kirk gespielt hat, kann die Vulkanierhand nicht. Den Vulkaniergruß.
Oh, das ist natürlich schlecht für...
Genial.
Das ist also Hammer. Also das kommt auf Comic-Con nicht gut an.
Ne, das stimmt. So. Data und Picard fummeln an der Rakete, hat Maria hier geschrieben. Das haben wir auch gerade besprochen. Borg an Bord. So, jetzt sind die Borg an der Enterprise. Genau. Und auf der Brücke wird darüber diskutiert. Es wird schnell gecheckt, weil weil irgendjemand sagt, auf Deck 16 oder so, irgendwie, wir können ja nicht mehr zugreifen, und da sind es 31,7 Grad. Und ja, dann sagt jemand anders, 31,7 Grad, das ist die Temperatur der Borg-Raumschiffe.
Ich glaube, sogar 39 Grad.
Oder kann auch 39
Grad. Ich glaube, es war sehr heiß, nämlich. Ja. Ich habe gedacht, es ist ein bisschen zu heiß. Ja, ja, und dann war klar, jetzt, oh nein.
Genau. Und dann werden, glaube ich, auch im nächsten Moment schon die Computer übernommen oder versucht, die Computer zu übernehmen, woraufhin Data irgendwie dagegen hält.
Und dann geht's ab.
Genau.
Dann gehen sie doch runter, oder? Dann gehen sie runter, um sich den Borg zu stellen, oder?
Ja, ich glaube, wir bringen hier ein bisschen was durcheinander, oder ich bringe hier ein bisschen was durcheinander. Ich überlege gerade die ganze Zeit.
Warte mal.
Weil, genau, auf der Erde.
Auf der Erde so, sind die okay, in der Bar mit Dr. Cochrane.
Genau.
Und Dr. Cochrane sagt so, ja, sind Sie verheiratet? Nein. Und dann sagt er, ja, geil. Der hatte mit seiner Basecap übrigens, das ist wie so ein trotziger Junge, der irgendwie pichelt. Genau. Und das passiert auf der Erde. Und die, aber die geben sich ja noch nicht zu erkennen, dass sie aus der Zukunft kommen.
Genau, aber da haben wir als Team quasi Riker und die Frau, diese ich weiß nicht mehr.
Diese Frau.
Genau, diese Frau von der Enterprise. Alle Star Trek-Fans werden uns jetzt hassen, aber seht es uns nach, dass wir mit den Namen noch nicht so firm sind. Da fehlt dann Maria natürlich. Aber Riker und sie irgendwie versuchen da auf der Erde diese ganze, weil sie müssen sozusagen Cochrane dazu bringen, die Warp-Rakete am nächsten Tag zu zünden, damit sie von irgendeinem Raumschiff entdeckt werden, damit die sozusagen die Zukunft ihren Lauf so nimmt, wie sie...
Was mich total gewundert hat an der ganzen Sache ist, das hätte er doch eh gemacht. Also er hat es ja offensichtlich an dem Tag gemacht. Warum müssen die ihn jetzt dazu bringen, was er offensichtlich...
Ja, weil die Borg ja hinfliegen, um ihn davon abzubringen.
Aber da unten auf der Erde waren ja gar keine Borg.
Das hast du jetzt nur nicht gesehen. Ich glaube, die Borg wollen die Enterprise übernehmen, um dann da auf die Erde zu fliegen und das alles zu verhindern. Oder zumindest die Rakete
dann
abzuschießen.
Genau, aber dann hätte es ja gereicht, wenn sie auf der Enterprise sich um die Borg gekümmert hätten und unten einfach die Dinge ihren Lauf genommen haben.
Weil ja, aber ich glaube, da ist da haben die Borg irgendwie, die sind ja Richtung Erde geflogen. Die haben da schon auch irgendwie dafür gesorgt, dass die da unten ein bisschen demoralisiert sind.
Man hat nichts davon gemerkt da unten auf der Erde. Wirklich. Der Cochrane, egal welche Situation gewesen wäre, der Cochrane, der hat so viel gesoffen, sonst wäre er nie hochgeflogen. Also der hat nicht gewirkt wie jemand, der am nächsten Tag seinen Warp-Antrieb startet.
Genau, ja, stimmt, ja, genau. Und die müssen ja dafür sorgen, dass er den startet.
Ja, was er aber theoretisch ja auch alleine getan
hätte. Na, aber du hast doch gerade gesagt, er hat nicht so gewirkt, als hätte er das gemacht.
Genau, deshalb wundert es mich. Also, vielleicht sind, das würde ja bedeuten, dass sie in der, das verstehe ich an so Zeitreisen nicht, dass sie in der Vergangenheit früher auch schon dahin gereist
das
sind.
Sowieso auch schon so gewesen sein muss. Ja, ja, genau.
Das ist die Aufgabe.
Sie bringen ihn ja fast dazu, es nicht zu machen aus Versehen, weil sie die ganze Zeit sagen, oh, sie sind in der Zukunft, werden sie so ein gefeierter Held sein und so. Und er geht dann pinkeln.
Säuft dann. Ja. Weil so trotzdem, war auch, der ist ja so ein älterer Mann, aber benimmt sich einfach wie so ein kleiner trotziger Junge mit seiner, hat eine Basecap. Der hat so eine postapokalyptische Basecap auf.
Und er hört immer so Rock'n'Roll.
Ja, so komisch.
Wo ich dachte so, ey Mann, 2062 und es wird immer noch dieser Rockabilly-Scheiß gehört. Wann hört das endlich auf?
Jetzt eigentlich so ein Film von zwei älteren Männern, also Picard und Dr. Cochrane, dass die irgendwie so ihre Jugend nochmal durchmachen und der eine wird jetzt hart und der andere rebelliert gegen das System. Das ist ganz komisch.
Das stimmt.
Ich habe auch irgendwo aufgeschrieben, das ist ein Film über zerbrechliche Männlichkeit, aber darüber möchte ich ganz am Ende sprechen.
Okay. es gibt dann, also auf der Enterprise ist so, es ist klar, die Borg sind am Raumschiff eingedrungen, haben jetzt auch schon ein paar Etagen für sich erobert, ein paar Decks, Entschuldigung, nicht Etagen, ich sag mal lieber zwei, drei korrekte Begriffe, damit hier nicht jeder völlig ausrastet, haben ein paar Decks schon besetzt und es ist klar, die Enterprise muss die bekämpfen, die müssen die Borg loswerden. Picard kennt die Borg, das weiß auch jeder und ist da irgendwie firm. Und deswegen wird auf der Enterprise so eine Art Kommando gestartet, alle kommen zusammen, die irgendwie auf der Brücke waren, ziehen ihre Kampfuniformen an. Picard zieht eine Weste an, anscheinend seine Kampfweste. Und zusammen wird besprochen, welche Strategie man anwendet, um die Borg zu defeaten sozusagen. Und die Strategie ist, ja, wir hauen die jetzt einfach weg. Worf, das ist ja der Klingone an der Enterprise, der sagt noch...
Stimmt, den haben wir auch noch eingesammelt.
Genau, der sagt noch, wir haben 12 Schuss, weil die Borg, wie gesagt, haben ein kollektives Bewusstsein und die können sich super schnell auf Waffen einstellen, mit denen sie angegangen werden. Und Worf sagt, wir haben 12 Schuss, bis sie die Waffe, der Waffe sozusagen widerstehen können. Und dann beschließen sie loszugehen. Dann gehen sie durchs Raumschiff durch die Enterprise und kommen dann auf die Decks, auf denen die Borg sind. Dann passiert das erste Interessante, wie gesagt, liebe Star Trek-Fans, ihr müsst das jetzt natürlich auch alles so wie wir aus der Sicht von Menschen sehen, die sich nicht so gut auskennen im Star Trek-Universum. Denn wir lernen, wenn man den nicht kämpferisch gegenübertritt oder keine Bedrohung für die darstellt, dann nehmen die einen gar nicht wahr, dann laufen die einfach an einem vorbei.
Total cool, das fand ich total, das hat mich total verwundert. Also,
aber ist doch irgendwie cool.
Es ist plottechnisch macht Sinn, ja.
Die sind so in ihrem kollektiven Bewusstseinsfilm, dass wenn du mich nicht angreifst, bedrohst du mich auch nicht, dann bist du einfach nur ein Witz für mich.
Ja, stimmt, aber
das fand ich irgendwie ganz gut.
Aber
was denn?
Naja, da ist ja, also die sind dadurch, dass sie ein kollektives Bewusstsein haben und andererorts ja wissen, also wie kann denn eine Spezies überleben, die ständig angegriffen wird von allen, aber es sich nicht merken kann, dass die irgendwann sich an ihnen vorbeischleichen.
Ja, das, weil die, glaube ich, dann einfach schnell assimiliert, sobald es brenzlig wird.
Ja, ja, das dann stimmt. Hat man dann auch gemerkt.
Weil sie dann irgendwann doch die Borg angreifen, um sie zu vertreiben und dann eine kurze Schlacht entsteht, in der Picard versucht, glaube ich, ein Tor zu öffnen oder so und dabei passieren verschiedene Dinge, zum Beispiel werden Föderationsmitglieder, also Crewmitglieder der Enterprise, die wir vorher noch nicht gesehen haben,
assimiliert.
Werden natürlich assimiliert oder getötet. Also
böhnt Picard wieder eiskalt, also wenn die dann assimiliert werden, der eiskalt schießt er ihnen ins Gesicht.
Ja, muss er ja.
Aber er ist ja selber schon mal assimiliert gewesen. Ich hätte gedacht, er hätte dann wenigstens ein bisschen.
Ja, aber auch er hat ja einen besonders starken Willen.
Ja.
Wenn er so ein junger Soldat, den kannst du vergessen.
Ja.
Und er hat ja auch gebeten, erschossen zu werden, sozusagen.
Stimmt.
Auf jeden Fall, was bei diesem Zusammenprall mit den Borg passiert, was sozusagen das Brenzligste wird, ist A, die Frau von der Krankenstation kann fliehen, die wir vorher auf die Krankenstation gebeamt haben, die völlig irritiert ist, warum sie auf einem Raumschiff ist. Sie ist aus der Mitte des 21. Jahrhunderts, sie kennt noch gar keine Raumschiffe und hat plötzlich Schiss, wo ist sie, was soll das, wer seid ihr alle? Und läuft Picard in die Arme und bedroht ihn mit einem Phaser auf maximaler Feuerkraft.
Halt, du hast eine Sache, wichtige Sache vergessen. Davor werden Data die Beine weggekickt.
Ja, das wollte ich gerade noch sagen, genau. Also das ist die eine Sache, die da passiert, naja, dass sozusagen Picard von dieser Frau mehr oder weniger entführt wird. Und die andere Sache, genau, wie du sagst, Data wird von hinten, der alte Trick, von hinten in die Knie
getreten, da fällt er um wie so ein Stein und dann Data! Und dann wird er in so einen Schacht gezogen, also genau, in so eine Türöffnung.
Durch so eine Garagentür irgendwie, die dann hinter ihm zugeht.
Der hat auch ganz interessante Physics, der Data. Also viele Schwachstellen, aber auch viele Stärken.
Ja, also es ist klar, Data ist jetzt in Hand der Borg, ja, sozusagen. Die dann auch, die legen ihn dann auf so einen Tisch, auf so einen Borg-Tisch, wo man sich auf so eine mit dem Kopf auf so eine Blitzplatte legen muss. Das ist irgendwie deren Ding, immer diese Blitzplatte am Kopf. Und bohren Data in den Kopf.
Was, fand ich übel.
Das ist aber auch so eine Borg-Sache anscheinend, weil dem einen Typen haben sie auch einen Kopf gebohrt. Und da habe ich mich dann gefragt, heißen die vielleicht in Wirklichkeit Borg?
Borg-Maschinen?
Den Witz habe ich von langer Hand vorbereitet. Was gleichzeitig auf der Erde passiert mit Riker und so, ist, dass sie Cochrane sozusagen überreden wollen, doch morgen seine Rakete zu starten. Und die Kollegin von Riker, die mit dabei ist, die trinkt Tequila, weil sie dadurch glaubt, irgendwie an Cochrane ranzukommen. Und ist super stram irgendwie an der Bar.
Stimmt.
Und redet dann mit Cochrane. Und dann kommt Riker dazu. Und ich finde die Szene so lustig, weil er steht dann so hinter denen und guckt dann so belustigt. Aber es ist so krass schlecht gespielt, wie es nur jemand spielen kann, der sich selber inszeniert.
Ja.
Nur so kann man damit durchkommen. Weil Riker steht die ganze Zeit
mit hinter denen. Und zwei Takes dafür hat.
Riker steht die ganze Zeit hinter denen und ist so und ist so lacht so gönnerhaft über die beiden Betrunkenen.
Ja, ja.
Das ist extrem albern, muss man sagen.
Und er fragt, ob die verheiratet sind.
Genau.
Also der Cochrane. Also nein, oder so. Sehr gut. Dann dachte ich, jetzt geht so hier die Action ab irgendwie.
Ja, aber zu strangen Sex-Sachen kommen wir später.
Boah, Hammer, ey, da gibt es diesen einen, es gibt wirklich so drei Momente, drei sexuelle Momente im ganzen Film.
Achso, und dann, genau, das habe ich auch noch stehen, Diana, das ist ja Diana, die da ist, ich habe mir den Namen sogar aufgeschrieben.
Ah, sehr gut.
Oder Diane heißt sie, glaube ich, Diana. Die hält dann so einen Zeitmonolog, der so witzig sein soll, und weil sie so besoffen ist.
Ja.
Und der ist so schlecht geschrieben. Das ist irgendwie so, ja, ich habe keine Zeit zu haben, denn dafür habe ich keine Zeit oder so. Und es ist so, okay, okay. Come on, get over it. No word joke at all.
Die Comedy-Elemente in dem Film, ist, also ist genauso wie als Data da dieses, also zwei Comedy, mit Destapan Comedy-Versuche und dann an der Rakete. Na? Also als die beiden so die Rakete anfassen, na, störe ich euch? Und dann gucken sie so, oh, sorry.
Aber es gab irgendwann noch ein, warte mal, ich habe irgendwann noch ein, achso, es gibt noch einen Comedy-Moment, da können wir jetzt auch wieder zu kommen, weil auf der Erde, die sind dann da mit dem besoffenen Typen beschäftigt. Da unterhält sich dann Picard mit dieser Frau, diese 21. Jahrhundert-Frau, die den Phaser auf ihn richtet. Und er erklärt ihr, sie müssen jetzt damit aufhören, wir sind hier im Weltall. Er macht so ein Fenster auf, damit sie das auch sieht, dass sie im Weltall sind. Mhm. Und sagt irgendwie so, vertrauen Sie mir. Und er erklärt ihr, was die Enterprise ist, was sie da machen, wer sie sind und wo sie herkommen und so. Und dann sagt sie zu ihm, habe ich mir sogar aufgeschrieben, seid ihr Astronauten auf so eine Art Star Trek?
Ah, Zwinker.
Die ganze Serie erklärt wird
.
Und woher der Name kommt und so, und er so, ja genau und so bla bla und
man muss dazu, das ist genau nochmal ganz wichtig, weil das ist die hysterische Frau und die ist die ganze Zeit eine relative, also sie ist ein Stressfaktor, finde ich.
Das stimmt.
Weil sie ist sehr, die lässt sich, mit der lässt sich, es lässt sich auch sehr schwer mit ihr reden. Also 90% des Films ist sie noch richtig, richtig garstig.
Ja, ja, also Picard schafft es dann ein bisschen, sie so zu beruhigen und so ein bisschen runter zu tonen, sozusagen.
Kurzfristig.
Ja, kurzfristig. Es muss an seiner Weste liegen. Und die sagt nämlich dann nachher noch, weil er sagt dann zu ihr so, ja, hier, die Borg sind hier, die sind sehr gefährlich. Und das ist nämlich dann noch die eine Gag-Punchline im Film. Sie sagt dann, Borg klingt schwedisch.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das war ein guter Gag. Vor allem so wirklich, ist es, wie hieß er nicht, Borg, der Tennisspieler? Nee.
Ja, genau,
ja,
Borg.
Ja,
genau.
Ja. Great joke, great joke.
Great joke. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die wir gerade eben angesprochen haben, denn wir sehen Data auf seinem Tisch und dann kommt die Borg. Also die Borg sind ja alle Borg, aber es gibt auch noch die Borg im Singular. Das ist sozusagen eine Frau Borg, die auch Teil des Kollektivs ist, aber trotzdem so ein bisschen, also sie auch immer sagt, sie sei Teil des Kollektivs, aber trotzdem so ein bisschen.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie doch, also sie, das Kollektiv, sie ist das Kollektiv.
Sie ist das Kollektiv, also, sie ist aber auch so eine Art Königin des Kollektivs, weil sie schon auch so ein bisschen die Anführerin
also
ist.
Also nicht wie bei Wespen und bei, also bei Bienen.
Ich glaube, es soll so ein bisschen auf Beehive gehen, und, irgendwie so, genau.
Ja, und Ameisen und so, ja.
Genau, es ist im Grunde genommen so eine, sie ist so eine Art Honecker.
Ja.
So eine Art Borg, ja. Borgnecker.
Borg-Kimmerun.
Und die ist irgendwie so, die sagt so, ja, ich bin das Kollektiv, ich bin Teil dessen, aber man merkt trotzdem, dass sie schon so Chef-Vibes irgendwie ausstrahlt und so.
Sie sieht ein bisschen eklig aus auch. Sie ist so eine Mischung zwischen sexy und eklig.
Ja, genau. Sie hat so was Hautenges an und hat aber so hinten so Drähte aus dem Kopf hängen.
Ja, sieht aus wie so eine Plastikmülltüte irgendwie hinten auch, so ihre Haare.
Und die kommt dann zu Data und ist fasziniert von Data und will, dass er, weil was die Borgo immer wollen, ich glaube, das war auch damals mit Picard so eine Sache, ist, dass man freiwillig zu ihnen kommt. Das ist, glaube ich, für die super wertvoll.
Es sah nicht so aus, wenn sie die anderen Leute sich genommen haben. Also die ganzen,
ja, ja, aber es ist, glaube ich, wenn sie die in Gefangenschaft haben und die dann irgendwann so ihren Willen brechen und die sagen, okay, ich will zu euch, das ist für die, glaube ich, total gut, so wie ich das verstanden habe. Weil von Picard will sie das ja auch die ganze Zeit.
Ja, ist mit Angestellten auch immer ganz praktisch, wenn die freiwillig bei einem arbeiten. Also.
Aber dafür muss man sie natürlich erst brechen.
Ja. Stimmt, ganz normale Business-Löwe-Regeln.
Absolut. Völlig normales Angestelltenverhältnis hier, Data und die Borg. Und die Borg-Frau lässt Data so ein Stück Haut einsetzen.
Das ist so ekelhaft.
Also weil Data, muss man ja sagen, ist ja die große Pinocchio-Story.
Ja.
So, ich will ein Mensch sein, ich will ein Mensch sein.
Ja.
Und jetzt kriegt er so ein Briefmarkenstück Haut eingesetzt am Arm,
genau.
Am Unterarm.
Das sieht ein bisschen aus, sieht so komisch aus, weil die haben das dann so aufgepinselt und man sieht dann so die Haare, also erstmal stretchen die das ja wie so ein Stück Leder und dann siehst du ja die Haare darauf und so. Total eklig irgendwie. Ich find's, und dann haben die es ihm an den Arm transplantiert,
genau.
Die Haut. Und dann kann er da fühlen, das ist ja das Ding, oder?
Genau.
Ah, ja.
Sie haben ihm auch seinen Emotionschip wieder eingeschaltet, den hatte er kurzfristig ausgeschaltet, aber da sind sie wieder rein. Und jetzt hat er da dieses Stück Haut und man merkt, also davon abgesehen, dass sie wollen, dass er freiwillig irgendwie zu ihnen übertritt, dass sie hat schon so einen Crush für Data.
Boah, die hat einen riesigen Robo-Crush. Aber ich meine, sie ist ja eine Roboterfrau.
Aber sind Borg Roboter? Nee, Borg, ja, so.
Wirken schon.
Ja, so halb.
So Halbmaschinen, also sind schon sehr Robotik.
Ja, also aber.
Sie ist ja so, sie besteht aus Metall und Technik auch, außer ihr Gesicht ist so ein bisschen plastisch.
Aber die sind ja assimiliert, stimmt, sie hat ja dieses Roborückgrat. Das ist übrigens ein cooler Effekt, wie ihr Kopf von oben so reingefahren wird,
ja, ja,
und in den Körper gesetzt wird.
Fand ich auch gut.
Das sieht irgendwie ganz gut aus, für damals auch schon.
Das rote Leuchten von dieser Wirbelsäule,
genau.
Die Wirbelsäule war nicht schlecht.
Ja, genau.
Das hat mich an der Terminator erinnert.
Ja, da sind ja auch, gerade am Schluss, da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen, werden nochmal harte Terminator-Vibes durch den Raum geschleudert.
Skelett.
Ja, die ist auf jeden Fall, die ist irgendwie scharf auf Data. Die will, aber und zwar sexuell scharf. Also jetzt nicht irgendwie.
Die ist irgendwie eine ganz komische Beziehung. Also, ja. Die ist eh ein bisschen, die ist horny. Also,
ist wirklich horny.
Ja.
Das stimmt. Und dann lässt sie ihm da die Haut transplantieren, erstmal um ihn so ein bisschen zu triggern.
Ja.
Und streichelt dann auch darüber und er kriegt Gänsehaut. Das heißt, er fühlt das erste Mal.
Ja.
Excitement.
Ja.
Und was da irgendwie los ist und was ihn sehr irritiert.
Und ist dann schon die Szene, in der sie, also in der es...
Ja, wir können ja einfach bei denen kurz bleiben, ist ja egal, muss ja nicht chronologisch sein.
Okay. Ja, weil dann die, sie versucht ihn ja dann davon zu überzeugen, dass er also ein Borg sein will und sie ihm irgendwie viel bieten kann und dann wird's ja creepy, also dann lehnt er es ja so an die Wand, an dieses weirde Ding gekettet, ist auch echt, also wie so im Roboter-Fetisch. Auf jeden Fall ist er da so an die Wand gekettet und dann kommt sie ihm ja so ganz nah und fragt ihn, wann er das letzte Mal Sex hatte. Und dann sagt er so, vor 7 Jahren, 8 Stunden und 49 Minuten, so auf die Zahl genau, weiß er genau, wann er das letzte Mal Sex hatte. Und dann küssen sie sich. Aus, Leute. Weil das fand ich so, okay. Also haben die dann Sex gehabt?
Ich würde mal davon ausgehen, ich finde es erstaunlich dirty für Star Trek, weil das immer relativ steril ist, also auch wenn es um Liebesbeziehungen geht, ich glaube auch Picard verliebt sich ja immer und bei Kirk gab es auch mal, dass so Frauen auf ihn standen, aber dass hier jetzt so hart on screen irgendwie schon vorgevögelt wird, das fand ich erstaunlich, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hat's ganz leicht angemacht.
Ja, war ein bisschen geil. Die Pointe, die Pointe dazu kommt ganz am Schluss, also.
Ja, aber irgendwie diese Borg-Frau, die hat sowas, die sieht super gruselig aus, aber die hat sowas leicht Anmachendes, finde ich.
Ich will es nicht, das will ich nicht vorwegnehmen, aber ja, die hat irgendwie das leicht an. Ich will es nicht vorwegnehmen, sondern ganz am Schluss müssen wir dran denken, weil es wirklich, ich habe das Gefühl, auf diese Sexszene gibt es eine Pointe, die man ganz schwer finden muss. Aber lass es uns.
Okay, ja, kommen wir dann gleich zu. Picard, währenddessen habe ich mir aufgeschrieben, loses his shit, weil er sich immer mal mega aufregt. Ich gucke mal gerade noch in Marias Notizen, was sie dazu geschrieben hat. Es gibt kein Geld mehr im 24. Jahrhundert. Klar, das wird dann nochmal erzählt.
Geht's jetzt schon an die Hologramme?
Ach so, wir sind ja auch noch am Holodeck, ne?
Das ist, weil es ja auch die beste Szene im Film ist. Also.
Ich finde nicht, dass das die beste Szene ist.
Nee, also okay. Die ist die weirdeste Szene im ganzen Film.
Picard flieht mit dieser Frau zusammen aufs Holodeck, um sich zu verstecken. Einerseits, weil sie von 2 Borg verfolgt werden. Andererseits aber auch, weil er sich das als Falle ausgedacht hat.
Genau. Und dann, sie gehen irgendwie in die 20er oder was ist? Nee, nicht 20er.
Sie gehen in irgendeinen Roman, naja, der schon so 20er, 30er Jahre spielt, so ja. Prohibitionszeit. Und da sind sie in einem Club, wo, wie heißt er nochmal? Mike die Nase oder so?
Ja, ja.
Mickey die Nase, glaube ich. Ja, Mickey die Nase, weil ich fand immer, das klingt wie Nicki Minaj. Mickey die Nase und so ein Mafia-Gangster mit so einer Metallnase.
Genau, auf so einem Smoking, in so einem Dinner-Abend-Style irgendwie. Sie da abhängen und Picard hat einen weißen Anzug an, so ein bisschen Scarface-Look. Sie hat ein hübsches Kleid an, also in diesem Holodeck.
Also sie nehmen Picard als so ein Detektiv wahr, alle.
Genau,
alle
Picard scheint aber schon mal auch da gewesen zu sein, weil er hatte auch noch so ein paar Bräute. Also er scheint sich auf dem Holodeck ab und zu mal zu vergnügen, weil da kommt da so eine blonde Frau und sagt, du bist zurück und er so, nicht heute, mein Baby. Irgendwie hat er da was mit der Holo-Frau.
Das war nicht, nee, es ist ja so, also der geht da ja immer in Bücher rein. Das ist ja, deswegen sagt er auch Kapitel 12 aus dem und dem Buch. Und da weiß er halt, dass die Figur sozusagen da mit dieser Frau was hat.
Ja.
Deswegen steht sie so auf ihn und dann fragt er in der Bar, wo ist Mickey die Nase? Und sagt, den habe ich ja schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Und sagt PK, fuck, falsches Kapitel. Holodeck-Kapitel oder Computer-Kapitel 13 bitte, also ein Kapitel weiter. Und dann ist da auch Mickey die Nase im Club. Und
ah, das passiert da.
Na, und das, und dann geht er so zu Mickey die Nase hin und diese beiden Borg, die suchen Picard und sehen ihn dann auch und gehen einfach, die laufen ja dann einfach so ganz gerade, die rennen ja nicht, sondern gehen einfach immer gerade auf das zu, was sie erledigen genau. wollen. Und Picard weiß das und geht dann zu Mickey die Nase, weil das ein Gangster ist und der seine Schutztypen hat und findet da dann so ein klassisches Maschinengewehr mit so einer runden,
Koffer mit so einer runden,
genau, ja. mit so einer runden Trommel, mit so einer runden Patronentrommel. Und schießt dann die Borg über den Haufen.
Dann hatte er so ein Scarface-Moment und also er ballert wie verrückt auf die drauf und die sind schon tot, die Borg, die da in diesem 30er-Jahre-Kosmos liegen. Und er schießt so auf die einen und der Schweiß läuft runter. Und dann sind die Borg schon lange tot und dann sagt sie so, ich denke, es ist genug.
Ja.
Und Picard muss sich erstmal so wieder sammeln. So. Weil das war wichtig, um zu etablieren, dass er wirklich auch sauer auf die Borg ist.
Na, genau.
Und sie ist auch total, sie war dann total, also sie war wirklich, da hat er sie wieder verloren.
Ja.
Weil sie ist jetzt geschockt von ihm und sie hat es in seinen Augen gesehen, dass er vielleicht mehr mit Hass als mit Verstand handelt.
Psycho!
Psycho-Picard.
das stimmt. Da, und dann wird es auch erklärt mit den Kugeln. Er sagt ja dann, die Kugeln sind irgendwie echt. Oder
Hologrammkugel. Auf einem Holodeck können selbst Hologrammkugeln töten.
Nee, genau, ja, weil er hat nämlich den Schutzmechanismus abgeschaltet. Deswegen, er hat den Holodeck-Schutzmechanismus abgeschaltet, deswegen können die Kugeln töten. Und deswegen konnte er damit die Borg defeaten, die ihn da verfolgt
haben. Frage ist, wenn der Schutzmechanismus abgeschaltet hat, kann er dann auch mit der Holofrau Sex haben?
Ich glaube ja.
Ich glaube auch.
Aber es geht wahrscheinlich sogar mit einem Schutzmechanismus.
Kann die Holofrau dann schwanger werden?
Das geht nur ohne Schutzmechanismus. So, und was Picard dann macht, ist, dass er ein bisschen in der einen Borg-Leiche wühlt.
Stimmt. Wie so ein Arsch, geil. Ja. Wuschelt er da in der.
Also bist du so, oh ne, hier ist, glaube ich, der Magen, Matsch, Matsch und so.
Vor allem ist ja so alte Mitarbeiter von ihm meistens.
Er geht auch so mit dem ganzen Unterarm rein. Sie sagt ja, sie sieht ja dann sogar, dass der so ein Sternflottenabzeichen hat. Es ist
Lieutenant.
Genau, ja. Er geht ganzer Unterarm rein, wie so eine Kuh, die man besamt. Und holt dann da aber so einen Chip irgendwie raus.
Ja.
So eine Art Chip, den er dann direkt an sein Handy steckt, an seinen Communicator und überprüfen kann, was die Borg irgendwie gerade im Schilde führen. Und er wusste halt, dass er das da in der Leiche findet. Deswegen hat er das so gemacht. Dann kommen sie auf die Brücke und Picard mit der Frau, da tritt ihnen Worf entgegen und sie fängt schon fast an zu schreien und Worf sagt, ich bin ein Klingone. Einfach um sie zu beruhigen.
Ja, genau.
Weil das beruhigt einen, wenn man einfach sagt, was man ist.
Ich bin ein Klingone. Ach so, ich weiß Bescheid. Ja.
So, was hab ich
dann
jetzt?
Dann sind sie nochmal im Büro, oder? Nee, warte, gehen sie erst aufs Ziel, gehen sie jetzt erst raus aufs Raumschiff oder haben sie noch dieses Ahab-Gespräch vorher?
Oh, stimmt, das Ahab-Gespräch, das ist natürlich auch sagenhaft gut. Warte mal. Cochrane wird langsam unleidlich. Ah, was jetzt kommt, das war nämlich meine Lieblingsszene. Da müssen wir nämlich auch noch drüber sprechen, nachdem sie auf der Brücke waren. Da ziehen Worf, wie man ihn auf Deutsch ausspricht, Picard und dieser andere Typ von der Brücke, der eigentlich immer eine feste Rolle hatte, also es wundert jetzt sehr, was dann da gleich passiert, die ziehen so Space-Anzüge an.
Stimmt.
Und weil nämlich die Borg gerade auf der Außenhülle so eine Art Satellit installieren, der dafür sorgt, dass die mit den Borg im 24. Jahrhundert kommunizieren können und so einen Tunnel aufbauen können, um die rüberzuholen und damit die ganze Erde zu unterwerfen. Und das muss natürlich unterbunden werden. Und deswegen gehen Picard, Worf und dieser andere Typ raus und wollen da, weil die Steuerung ja von den Borg sozusagen besetzt wurde, wollen sie manuell die Steuerung ändern, um das zu verhindern, dass dieses Portal geöffnet werden kann von den Borg. Und dann kommt so eine Szene, wo sie quasi außen mit so Magnetschuhen in so Raumanzügen auf der Enterprise langgehen. Und das fand ich extrem cool. Das sah mega cool aus, weil man die noch nie so gut von außen im Weltall gesehen
hat. Die Enterprise?
Ja. Das sah irgendwie mega cool aus. Was ein bisschen albern ist, ist, wie sie immer zeigen, dass die Magnetschuhe angemacht werden, weil dann einfach jemand gerade auf den Boden tritt. aber das fand ich irgendwie eine mega coole Szene. Hat mir super gut gefallen.
Ich fand den Fight schön oldschool, so. Das war irgendwie witzig, aber Ja, genau, du würdest wahrscheinlich auch von dem anderen Typen noch reden, ne, der da so komisch stirbt.
Ja, es ist dann auch so, es ist dann auch wirklich spannend, weil diese Borg halt kurz davor sind, das fertig zu machen und diese manuelle Steuerung sehr aufwendig ist. Man muss da mehrere Codes eingeben, Karten umherstecken und dann am Schluss noch so ein Rad drehen. Und Worf schafft das.
Worf hat sein Messer hinten stecken. Genau. In seinem Raumanzug hat er einfach sein Klingonenmesser.
Guter Klingone.
Fand ich ziemlich cool.
Ja. Aber er wird auch kurz, er wird so angeschnitten, deswegen entweicht Luft aus seinem Raumanzug.
Ja.
Und Picard ist relativ unbehelligt und schafft es da, seinen Rad zu drehen. Nur der Dritte im Bunde, der wird von einem Klingonen angegriffen.
Und genau, der war ja ein festes Crewmitglied, oder?
Genau.
Also, unspektakulär gestorben.
Der kämpft dann gegen den Klingonen, aber verliert und driftet ins All.
Das ist wirklich so einfach tschüss.
Ja. Einzelklingonen können auch noch, was ich auch gut finde, ist, wenn man die besiegt, wenn die dann so ins All fliegen, dann geben die sich einfach so ihrem Schicksal, Borg meine ich nicht, Klingone, dann geben die sich einfach so ihrem Schicksal hin, dann
die
fliegen die halt so weg.
Genau. Ja, bis sie Empfang verlieren wahrscheinlich irgendwie.
Genau. Und dann schaffen es aber Worf und Picard sozusagen diese Satellitenschüssel zu lösen und zwar so, dass das ganze Ding wegfliegt mit den Borg, die da, sie stehen noch so zwei, drei Borg stehen noch an dieser Schüssel. Ja, bitte?
Assimilate this.
Ja, genau.
Dann fliegt es so weg und dann der Worf, glaube ich, der hat so eine ganz normale Knarre, die aber plötzlich so eine Ultra-Bazooka ist und schießt auf diesen wegfliegenden Satelliten und während der wegfliegt, explodiert der dann so bam und dann sagt er so, assimiliere das.
Ja. Sehr cool. So der eine coole One-Liner im Film.
Ja, genau.
Den hat Worf dann bekommen.
Mittlerweile hat Worf auch irgendwie sein austretendes Luftbein hat er einfach so abgebunden mit so einem Seil, an dem so eine wie als Trophäe noch so eine Borghand fliegt.
Sein austretendes Luftbein. So, jetzt hat Maria geschrieben, Picard wird sehr hart. Jetzt kommt diese Moby Dick-Szene. Picard in seinem Büro oder seinem Zimmer. Und diese Erdenfrau ist bei ihm und sie diskutieren so ein bisschen. Und
sie streiten.
Alle sagen, wir haben keine Chance mehr, die Enterprise zurückzuerobern. Die Borg haben schon zu viel befallen. Wir müssen die Enterprise aufgeben. Und Picard sagt, auf gar keinen Fall. Und seine ganze Crew sagt, wir müssen. Es hat keinen Sinn. Und Picard sagt, ich werde niemals die Enterprise aufgeben.
Wenn er davor doch schon ein paar aufgegeben hat.
Ja, kommt nicht in die Tüte, sagt er. Und geht halt in sein Zimmer und sagt, sorgen Sie dafür, wir werden jetzt da weiterkämpfen. Und dann kommt die Frau ihm als die Einzige, die sozusagen nicht weisungsgebunden ist, was Picard betrifft, läuft ihm hinterher und es gibt eine Aussprache in seinem Zimmer, in dem sie ihm sagt, irgendwie, wenn die alle der Meinung sind, dann machen sie das so einfach, anstatt hier ihr Ding durchzuziehen, erklärt er, nein, ich habe geschworen, niemals mehr vor den Borg in die Knie zu gehen und so. Und dann sagt sie, das ist halt super dumm. Und dann ist er so sauer, dass er seine eigene Vitrine zerschlägt.
Ja, so geil. Oh, stimmt. Und dann guckt sie, sagt sie, ich habe sie in ihren Augen gesehen, sie sind von Rache geleitet, nicht von Verstand oder Hammer. Und dann schon haut er die Kabine, aber irgendwie, warte mal, was ist in der Vitrine doch?
Ja, da so Enterprise-Modelle.
Das ist auch schon eine Enterprise, die er dann wegfetzt.
So goldene Enterprise-Modelle, genau. Er haut das kaputt, irgendwie, er ist sauer, das kann nicht sein, dass ihm so eine Frau hier irgendwie Widerworte gibt und dann will er rausgehen und sagt, ruft sie, und das ist so geil, ruft sie hinterher, ja gehen Sie doch, Ahab, und dann dreht er sich um und zitiert die letzte Szene aus Moby Dick.
Er sagt sie, ich habe den Film nicht gelesen, sie haben das Buch nicht gelesen.
Dann sagt sie, ich habe das Buch nie gelesen, wo ich frage, wieso nennt sie ihn denn dann so, also wieso, wenn sie es nicht kennt? Das war super weird.
Und aber dann, da kommt der für mich eigentlich spannendste Moment, weil plötzlich stehen sie fühlt sich aber dann trotzdem, sie ist beeindruckt, dass er Moby Dick zitieren kann. Und dann ist dieser seltsame Moment, wo man sich dachte, wenn jetzt ein Filmkuss kommt, ist das der unerwartetste Filmkuss aller Zeiten, weil sie stehen sich so kurz gegenüber, sie haben nur gestritten den ganzen Film und es wirkt so, als würden sie sich küssen. Und dann wird's Gott sei Dank nochmal abgewandt.
Ja.
Aber du hast einen Hauch sexueller Tension plötzlich. Ist ganz komisch.
Das stimmt. Aber das ist, glaube ich, so eine Picard-Sache. Der verliebt sich, glaube ich, immer sofort in jede Frau, die er nicht schon länger kennt. Jede Frau, die er neu trifft, ist ein potenzielles Love Interest für Picard. Ja, es ist auf jeden Fall super seltsam, dass er zitiert dann so Moby Dick. Er ist ja auch so ein Feingeist, er hat den Sinn für das Schöne, für Literatur, für Kunst und so. Da ist natürlich klar, dass so ein Mann Moby Dick aus dem FF zitieren kann. Vor allem, weil er, glaube ich, auch so ein bisschen relaten kann zu der ganzen Geschichte von Moby Dick und Ahab und die Suche nach dem Wal und so. Er baut da auf jeden Fall eine riesen Parallele auf. Wir kommen dann wieder auf die Erde, auf der es Riker und Dings geschafft haben, Cochrane, Riker und Jodie LaForge ist das, der jetzt mittlerweile so Elektrokontaktlinsen hat.
Ach so, das sind das. Ich dachte, das ist einfach so, dass auch Schwarze in der Zukunft blaue Augen haben wegen...
Das halt. Nee, der ist ja, bei dem, ich kapiere die Story von dem wirklich gar nicht.
Ach so, das war ja früher der mit dem, mit dem Haarreif.
Genau, das war der mit dem Haarreif vor den Augen. Jetzt hat der da Elektrokontaktlinsen und im nächsten Film ist der blind und kann aber das erstmal wieder einen Sonnenuntergang sehen oder Aufgang. Also keiner, wirklich, I don't get it. Aber er hat halt immer eine Augensache am Laufen, das ist halt sein Ding.
Seltsam.
Und Jodie LaForge und Riker sitzen mit Cochrane in der Rakete pünktlich um 11 Uhr vormittags, weil er darf, glaube ich, erst ab 11:15 fliegen, damit er auch auf das andere Raumschiff auf jeden Fall trifft. Und sagen sie ihm, komm, wir fliegen los und so. Und haben ihn dazu gebracht.
Weil zwischendrin ist er noch ins Gebüsch gerannt und hat dort nochmal gepichelt und Angst gehabt. Ja, der hat viel Psychotherapie gebraucht.
Ja, viel gutes Zureden. Und dann sagen sie, komm, wir machen das jetzt. Und dann sagt er, okay, komm, dann fliegen wir jetzt los. Und dann sitzen sie in der Rakete für Riker und Jodie LaForge. Ist natürlich der Hammer, bei diesem historischen, für sie historischen Moment dabei zu sein. Und die Rakete wird gestartet und startet auch. Die Leute sind relativ nah an diesem Raketenstart. Ich glaube, das ist nicht so gut.
Ja, wow, ey. Vor allem, die kommen da so einfach so aus der Erde raus und da braucht keine Rampe oder so.
das hat mir auch ein bisschen Sorge gemacht. Und dann fliegen sie so hoch. Und auf der Enterprise unterdessen wird noch so ein bisschen gefightet, aber die Borg haben das Raumschiff so weit übernommen, dass sie jetzt auch auf die Rakete schießen können, also auf die Cochrane-Rakete, die da gerade kommt, die ja von den Borg dran gehindert werden soll, in den Warp-Antrieb zu gehen, weil die jetzt das erste Mal seit Menschengedenken warpen.
Noch ein Comedy-Moment, oh nein, eine Sache fehlt noch. Wo ist es? Der Cochrane wurschtelt irgendwie was rum, die denken, sie haben was vergessen und dann holt er eine CD raus und dann macht er die noch rein und dann ist es Rockmusik irgendwie und dann geht's richtig ab.
Jetzt kann's losgehen. Das ist vor allem der Magic Carpet Ride von Steppenwolf und das passt natürlich vom Songtitel her auch super, dass es da darum geht, irgendwie rumzufliegen mit magischen Dingen. So, und dann fliegen sie los. Ah ja, genau. Dann fliegen sie los. Währenddessen ist auf der Enterprise noch der Kampf gegen die Borg. Gibt es jetzt auch den Kampf von Picard. Ist ja quasi der Letzte. Er hat seine ganze Crew wegbeamen lassen. Er hat gesagt, okay, dann geben wir das Schiff auf. Er hat sich überzeugen lassen durch diese Ahab-Geschichte, dass er da auf dem falschen Weg ist. Sagt der ganzen Crew, beamt euch weg. Die werden dann in so Rettungspots verlassen, die dann die Enterprise. Und er bleibt aber als Letzter und denkt, ich werde jetzt noch die Borgfrau bekämpfen, weil Data nämlich noch bei der ist, den will er natürlich auch noch retten. Und dann geht er zu der Borgfrau und sie freut sich, ihn zu sehen, weil sie kennt Picard ja noch von damals.
Ja. Von der alten Assimilation.
Genau. Und Picard hat das Gefühl, dass sie ihn unbedingt haben will und auch lieber als Data.
Was auch total selbstverliebt ist. Du willst doch eigentlich mich. Und sie so, okay.
Wer einmal in mich verliebt war.
Er war ganz komisch, ja.
Und
aber Data ist so ein super Robot, aber er denkt, nee, eigentlich willst du mich.
Ja, genau. Und deswegen sagt er irgendwie so, hier, komm her und so, ich lass Data frei, dann komme ich zu euch. Und dann sagt sie, sagt sie, okay. Und dann steht Data aber auf und stoppt den Selbstzerstörungsmodus, der ja gestartet war von Picard. Und
Data steht auch schon. Ja, genau.
Und daran merkt man, oh Gott, Data ist anscheinend doch auf der Seite der Borg immer noch.
Und Data hat jetzt auch das halbe Gesicht ist jetzt menschlich. Also sie haben ihm auch ins menschliche Gesicht. Sieht ein bisschen Frankenstein-mäßig aus jetzt.
So, es sieht aus wie Phantom der Oper rückwärts.
Ja, genau. Ja, genau. Stimmt. Ja.
Und Data stoppt den Selbstzerstörungsmodus und Picard ist nein und die Borgfrau sagt,
Data gehört jetzt mir.
Ich habe auf dich gewartet, Alter. reicht. Hast doch ein Ei am Wandern.
Sie sagt aber halt so, küssen die sich nicht vorher auch noch so? Er hat auch noch mit der Borgfrau auch eine sehr sexuelle Szene. Es gibt also auch so einen ziemlich nahen Moment als
Das stimmt. Und dann sagt sie zu ihm, und das finde ich, das will ich mir unbedingt merken, als ich finde es so eine gute Beleidigung, die man zu Leuten sagen kann. Du denkst in so dreidimensionalen Begriffen.
Wow. Wow.
So einer der besten Insights, den es gibt irgendwie. Wenn man mal so einen Streit zu Hause hat oder so und irgendwie, keine Ahnung, der Partner einem sagt, oh Mann, ey, es liegt schon wieder überall dein Müll rum. Du denkst in so dreidimensionalen Begriffen.
Wenn einem auch so die Argumente ausgehen, dann kann man nochmal Zeit schöpfen. Vielleicht muss die Person dann noch eine Weile drüber nachdenken. In der Zeit geht man mal raus.
Das finde ich ein geniales Comeback. Was Besseres kann man nicht antworten. Sie sagt dann noch, was sagt sie dann noch? Wie klein du bist. Das kann man nicht so einfach sagen. Aber diese dreidimensionale Sache, die finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr gute Beleidigung. Und dann gibt's so einen, komischen, ich muss gerade lachen, weil in Marias Notizen steht, Data hat ein Stück Wildleder im Gesicht. So, und jetzt ist aber klar, Data hat nur gefaked.
Nein, erst schießt ja Data. Data schießt ja auf das, also das Raumschiff mit Dr. Cochrane und den beiden anderen, hebt ab und Data drückt ab und diese Protonen, Phaser, Laser-Dinger schießen auf das Schiff und man denkt so, oh nein, jetzt treffen sie es gleich. Und dann verfehlen sie das Schiff so knapp und dann sagt Data, ha, ich habe nur gefaked. Und was ich mir kurz dachte ist, vielleicht hat er auch versucht zu treffen. Er hat nicht getroffen, musste erst sonst in Schwierigkeiten. Und so, nee, ich habe nur gefaked. Ja. So,
oh Mist. Sehr guter Gedanke. Da hat Data natürlich das Glück, zu zwei Seiten tendieren zu können, sozusagen. Er kann entweder auf ihrer oder seiner Seite sein, wie es gerade passt.
Dann switcht er schnell sein, oh Mist. Du.
Ach, fuck, vorbei. Das war geplant. Das war so
wirklich, Alter. Weil mit diesen Lasern, warum sollte er die nicht treffen irgendwie, oder? Naja.
Also auf jeden Fall hat er extra vorbeigeschossen.
Genau.
Weil er will natürlich, er ist immer noch gut, Data wird nicht so einfach assimiliert. Und da checkt sie es jetzt auch.
Und dann schlägt er in irgendwas rein, ne?
Data haut dann da so einen Behälter kaputt, so ein grüne Soße, wie der Frankfurter sagt, Behälter. Ja. Und plötzlich ist alles voll
Gas und
verätzendem Bodengas.
Und Picard ist plötzlich frei, also irgendwie war nie angekettet oder und klettert dann an so, da kommen dann so komische Säulen runter, also so eine Schläuche. Und an denen, die kommen außerdem irgendwie ihm zur Hilfe.
Ja, die sind oben irgendwie abgerissen und der klettert dann an einem hoch und hängt sich oben an einen, der ganz schlecht befestigt ist.
Ja.
Der so Gefahr fast rausfällt. Und er hofft so zu entfliehen, aber die Borg-Frau oder die Borg hängt sich dann an ihn ran, was diesen Schlauch noch weiter rausrutschen lässt.
Ja.
Und Data, den wir im Nebel verschwunden geglaubt haben, kommt plötzlich hervor, die Haut wurde ihm weggeätzt.
Die menschliche Haut ist weggeätzt.
Genau, weil das ja eben dieser Wegätznebel ist, Wegätzbodennebel. Aber Data ist ja ein Roboter, was soll da sonst noch groß wegätzen?
Die anderen Borgs verätzen aber alle in diesem Nebel und in diesem, also weil da sind ja noch ein paar Lemminge, die da rumstehen und die verätzen alle. Und wichtig ist auch, dass Picard die ganze Zeit in der Szene so ein Wife-Beater-Tanktop anhat und das dann so ein sexy Bruce Willis-Shot auf Picard ist. Der sieht dann so mit seinen gar nicht mal so kräftigen Oberarmen, aber an diesen Schlauch hängt und so richtig männliche Szene hat.
Da habe ich auch stehen, Muskel-Picard habe ich hier als Stichwort stehen. Weil er einfach die ganze Zeit so hängt. Und und es ist sehr gefährlich, aber dann kommt Data raus, weil eben Technik nicht von diesem Haut-Ätz-Nebel befallen wird und springt auf die Borg-Frau und zieht sie von Picard runter und schafft es auch, sie in den Nebel zu ziehen. Und wir sehen, wie im Nebel die fleischliche Hülle der Borg-Frau aufgelöst wird.
Ja.
So. Und dann durch einen super Gas-Staubsauger.
Aber wird's weggesaugt?
Wird's weggesaugt. So, das heißt, PK kann wieder runter.
Sieht die Frau da.
Ja.
Und die liegt ja dann da mit ihrer Wirbelsäule so verätzt so und zuckt noch ein bisschen und er sieht dann aus wie, und da sieht er jetzt wie Terminator aus.
Es ist wirklich so
original Terminator
geklaut.
Und dann killt er diesen Kopfzipfel da, reißt er die Wirbelsäule raus, das Licht geht aus und dann liegt dahinter Data, an den der Picard nie wieder gedacht hat. Der hat erst so lange sich mit der Borg-Frau beschäftigt und dann sagt ja Data ja so, Captain? Und so, oh, Data, du lebst doch. Das ist total überraschend für ihn, dass Data überhaupt noch lebt. Und es hat ihn auch nicht interessiert bis zu dem Moment, als er noch gelebt hat. Ja. Das ist irgendwie auch.
So kümmert man sich um seine Freunde.
Ja. Aber den ganzen Film killt der eiskalt irgendwie seine Mitarbeiter.
Und es ist auf jeden Fall alles gerettet. Also sogar die Enterprise ist gerettet.
Und dann kommt für mich die größte Pointe des ganzen Films.
Ja.
Also, dann sagt er zu Data, wie lange warst du, Data sagt, ich war kurz verlockt mich wirklich ihn anzuschließen. Dann sagt Picard, was nämlich völlig unnütze ist, sagt er, wie lange? Und dann sagt Data, 0,68 Sekunden. Für einen Roboter ist das eine Ewigkeit. Und dann dachte ich mir, das ist die Pointe auf die Sexszene. Weil die haben ja dann irgendwie Sex gehabt. Er fragt, wie lange ist er verlockt gewesen? Anschließend 0,68 Sekunden ist für einen Roboter halt der Sex gewesen.
Oder du meinst quasi die Zeit, in der er gekommen
ist. Das ist quasi die Ejakulierungszeit gewesen. Und das ist für einen Roboter eine Ewigkeit. Weil die Frage ergibt keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn zu fragen, wie lange warst du?
Verstehe.
Und ich glaube, das war die Pointe auf den ganzen Film.
Ja, stimmt. Das glaube ich jetzt auch.
Ich glaube, ein ganz verstecktes Writing, aber sehr versteckter Joke, aber ich glaube, das war.
Ja, verstehe.
Ganz langes Setup.
Ja, allerdings sehr lange Rampe. Sehr aufwendige Rampe.
Für einen Roboter. Auch für so einen Gag. Es gibt ja auch keinen Grund zu sagen, für einen Roboter ist 0,68 Sekunden eine Ewigkeit.
Ich habe das so verstanden, dass der so einen Moment lang gezweifelt hat und das ja für einen Roboter insofern eine Ewigkeit ist, als das Zweifel etwas ist, was ein Roboter eigentlich nicht fühlt.
Ja.
Das könnte so habe ich mir das erklärt, aber das ist halt mein.
Das ist Roboter-Sex halt.
Unversautes Mind.
Ja, mir ist es auch später erst gekommen, also weil ich meine, wenn.
Gekommen ist es ja.
Ist also. Mir gekommen, ja. Als ich überlegt habe, wie lange es bei mir dauert. Und 0,68 Sekunden ist Ejakulierungszeit. Das könnte man mal nachgoogeln, ob das so irgendwie so männlicher Orgasmus. Na, wahrscheinlich. Stimmt.
Es gibt ja auch die Band 10cc, I'm not in love, na 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 na. So eine alte Prog-Rock-Band.
Ja.
Und die heißen 10cc, weil das die Menge an Ejakulat ist, das ein durchschnittlicher Orgasmus absondert. So. so, und dann. Die Warp-Rakete hat gezündet, hat alles funktioniert, die Menschheit ist gerettet, Cochrane ist aufgeregt, dass er das erste Mal die Erde von so weit weg sieht, sie fliegen wieder zurück, er wird direkt als Held gefeiert und es ist klar, sie haben jetzt diesen Warp-Antrieb erfunden und kurz darauf landet ein seltsam anmutendes Raumschiff auf der Erde.
Ja.
Und alle sind aufgeregt, was ist das? Die Klappe geht auf und heraus kommt eine menschliche Gestalt in einem großen Umhang und tritt die Rampe herunter.
Und man ahnt's schon.
Und nimmt die Kapuze ab und es ist
Ein Vulkanier,
ganz genau.
Und sagt, live long and prosper.
Ja, genau. Und Cochrane gibt ihm die Hand und sagt, wir machen das hier so, weil er, ähnlich wie Shatner, den Vulkaniergruß nicht kann.
Nee.
Und wir wissen, dass das dieses ominöse Raumschiff ist, das unbedingt den Warp miterleben musste. So, also wir wissen, jetzt ist der.
War für mich aber ein geiler Moment, weil ich überlegt habe, welche Spezies wird denen wohl die Technologie bringen und muss ja auch eine friedliche Spezies sein und normalerweise geht man ja aus, dass es dann eine Invasion gibt, aber ich fand ich irgendwie eine coole Erklärung zu sagen, dass die Vulkanier kommen, sehr intelligent und die dann diese Wirtschaft auf der Erde wieder aufbauen und irgendwie denen Technologie bringen und sich die Erdbewohner dann so als Verbündete in ihrer Föderation aufbauen, fand ich irgendwie coole Storyline an dem ganzen Film, weil das so erklärt einiges.
Und das Treffen mit dem Vulkanier war was? Genau, der erste Kontakt.
Genau. So wird's
schon. Also den Titel des Films in der allerletzten Szene
Hammer.
Erklärt. So, du hast selber gesagt, du hast noch nie einen Star Trek-Film gesehen oder mal gesehen, aber irgendwie kennst dich da nicht so aus im Universum.
Ja.
Wie hat dir dieser Film gefallen?
Muss ich ein Punktesystem machen oder so? 5 Photonenantriebe oder so?
Wenn du das so gewohnt bist, okay. Machst du nach Sex irgendwie? Wie viele Photonenantriebe würdest du mir?
Wir haben lieber Photonen-Warp-Antriebe wieder. Ich gebe dem Film 3 von 7 Warps. Nein. Ich weiß nicht, ich fand den, also ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich noch mal ein bisschen traumatisiert war von der letzten Serie. Ich finde, der Film ist in der Zeitspanne gewesen, in der so ein bisschen seltsam anmutet, weil die alten Enterprise ist so geil, weil das alles so puppenhaft ist.
Ja.
Das heißt, du landest auf Planeten und alles ist wirklich, sieht wirklich aus, als hätte man sie mit so einem Puppentheater irgendwie gedreht und die Kulissen sind total unecht und es ist alles geil. Und das ist jetzt so, und dann in den Neuen ist alles animiert, alles sieht so total future-mäßig aus und 96 ist so die Zeit, in der das so eine Mischung daraus ist. Also,
das ist 1996.
Aber es ist so, du hast einmal Modelle und dann hast du so Anfänge von CGI.
Naja.
Und irgendwie, das finde ich spannend, aber auch krass irritierend.
Ja.
Also das einmal zum Visuellen. Inhaltlich, ja, ich weiß nicht, ich fand halt witzige Elemente, die wahrscheinlich unabsichtlich Comedy waren. Also, dass dieser Cochran einfach so ein trotziger Junge ist mit der Basecap, fand ich schon seltsam. Aber ich würde sagen, ich fand ihn nicht schlecht. Also, ich fand es war ein okayer Film. Also, ich habe jetzt nicht so richtig viel erwartet. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Picard. Ich finde, dass Sir Patrick Stewart nicht so richtig geil gespielt hat irgendwie.
Also kannst du froh sein, dass du nicht den nächsten Teil siehst.
Ja.
Weil da wird auch nochmal drüber zu reden sein hier in diesem Podcast. Weil ich fand den Film echt gut, aber ich vergleiche ihn jetzt natürlich auch mit allen Star Trek Filmen, die ich jetzt schon gesehen habe. Und da fand ich ihn echt super, weil da wahnsinnig viel passiert. Der ist sehr spannend die ganze Zeit, da sind die ganze Zeit aufregende Szenen. Ich finde es auch gut abwechslungsreich, auch im Kampf mit den Borg wird wirklich versucht, alles aus der Enterprise rauszuholen. Und zwar so sehr, dass sie sogar auf der Enterprise kämpfen und so. Und das fand ich sehr, sehr gelungen, was zur Spannung betrifft. Also für mich ist es, glaube ich, einer der spannendsten Star Trek-Filme, die ich bis dato gesehen habe, weil das irgendwie alles sehr, sehr aufregend ist. Und mir gefällt Picard so auch viel besser, wenn der so zweifelt und wenn der wütend ist und so. Das finde ich irgendwie, das passt irgendwie gut zu dem. Das finde ich direkt viel aufregender, als wenn der nur immer so happy ist und so.
Also ich meine, happy war der in dem Film ja wirklich nicht. Nee. Aber ich habe das Gefühl, dass er sich irgendwie, hat sich schon viel so. Also irgendwie, ich glaube, das Problem ist, dass man Sir Patrick Stewart mittlerweile, der ist ja fast heilig gesprochen. Allein,
ich finde gut, dass du das Sir immer dazu sagst.
Ja, genau, allein,
das
ist dass, ja so allein dass ich das wichtig, sage. Ne?
Der Titel ist ja wichtig.
Ja, der wurde halt in dieser Brotherhood da mit Sir Ian McKellen und allem so, da sind ja richtige, und ich habe auch im Podcast den gehört und ich fand halt das wahnsinnig charmant, so als Schauspieler und auch die Stories, die der erzählt, was er mit dem auch schon erlebt hat und so, und ich glaube, über die letzten Jahre und mit X-Men und so wurde der so nochmal so noch kultiger und nochmal so heilig gesprochen, deshalb habe ich natürlich an den so krasse Erwartungen und ich habe das Gefühl, den haben nochmal so die 20 Jahre oder so, haben dem nochmal gut getan. Also ich finde, der wirkt jetzt nochmal charmanter irgendwie. Und vielleicht hat mich das ein bisschen irritiert, dass der irgendwie in dem Film so trocken ist.
Bei ihm sieht man übrigens auch den großen Vorteil, den es hat, so früh wie möglich alt auszusehen, weil man dann einfach nicht altert.
Interessanterweise ist auch, ich habe in einem Podcast gehört, dass zum Casting ist er gegangen mit einer Perücke. Ja. Und er hatte dann eigentlich eine Perücke und wurde eigentlich dafür gecastet und die kamen dann später irgendwie in seine Umkleide und haben ihn dann ohne gesehen und meinen so, nee, lass sie weg. Also da fand ich irgendwie geil, dass er eigentlich, der hatte so eine komische Tolle auch irgendwie, so eine ganz komische Perücke. Und das finde ich so lustig, dass wenn es anders gelaufen wäre, Picard jetzt irgendwie so eine ganze Zeit noch so eine sexy Frise hätte.
Und dann hat er erstmal Ahab zitiert.
Ich meine, und das fand ich irgendwie dann irgendwie, das ist der Moment, der Ahab-Moment ist auch nochmal irgendwie ganz gut, weil ich finde es, dadurch, dass er ja weiter aus der Zukunft kommt, als sie aus dieser Ahab-Zukunft kommt, also er ist weiter entfernt von dieser Literatur, aber weiß mehr darüber.
Was ich mich ja zum Beispiel auch frage, ist diese, er hört ja, als er am Anfang da seinen Dark Moment hat und irgendwie diese Operette hört oder so, er hört ja wirklich nur so 20. Jahrhundert-Scheiß. Also es muss doch in den Jahrhunderten dazwischen, in den drei Jahrhunderten dazwischen muss doch irgendwer nochmal klassisch komponiert haben.
Oder einfach Hip-Hop oder so. Ja. Er ist wirklich ein Oldschool-Dude. Das ist
krass hängen geblieben.
Also wie wenn wir jetzt irgendwie Musik
als
aus...
nur Mozart hören. Nee,
so Minnesang-Musik aus dem Mittelalter. Also das ist es ja eigentlich mit Hitze.
So Walter von der Vogelweide.
Und Comedy würden wir so Hofnarren konsumieren. Oh ja, der Hofnarren damals war mega gut.
Geiler Plan.
Er wurde dann leider erschossen, weil er an einem Tag oder geköpft, weil er nicht delivered hatte für den König. Aber sonst Hammer, was der mit den Glöckchen gemacht hat. Es ist wirklich ein bisschen hängen geblieben. Es muss ja auch, also ich meine, man geht ja davon aus, dass sich auch vieles weiterentwickelt. Deshalb wäre es schon cool, wenn wir mal ein bisschen was von der Kultur seiner Zeit erleben würden. So wirklich, der ist so fucking im All.
Na, das stimmt.
Auch gut finde ich auch, wie er sagt, dass er sagt, oh Mann, sie sind aber weit weg von der Erde, eigentlich normalerweise, und dann sagt er, ich versuche so oft es geht zurückzukommen und ich denke mir so, okay, und also jetzt ist da nichts mehr passiert. Also, ist schon erstaunlich.
Ich muss auch sagen, dass ich den Film sehr gut gescored finde. Das ist ja noch Jerry Goldsmith, der da den Soundtrack gemacht hat, der auch die frühen Star Trek Soundtracks gemacht hat. Das macht er echt super. Also der hat echt gute, sehr starke Filmmusik die ganze Zeit. Vor allem im Gegensatz zum Film, der jetzt als nächstes kommt, der dann einen neuen Komponisten hat, der, glaube ich, da auch das erste Mal komponiert hat.
Ja.
Naja, darüber reden wir dann in der Folge. Aber das ist mir auf jeden Fall auch noch sehr positiv aufgefallen. Also mir hat er echt richtig gut gefallen. in Star Trek Terms. Vielleicht mein liebster Star Trek Film. Ich werde es natürlich dann noch vergleichen mit denen, die da noch kommen.
Wie viele gibt es insgesamt?
Hast du gesagt, also 13? Es gibt 10 alte und 3 neue.
Und mit Picard?
Mit Picard gibt es, warte mal, wir haben heute 8 besprochen. Picard ist ab 7. Also 7, 8, 9, 10, 4.
Naja, okay. Ansage.
Ja. Und ja, also auf jeden Fall, für mich war das ein Sehgenuss. Mir hat das großen Spaß gemacht. Mir hat es auch großen Spaß mit dir heute gemacht, Aurel.
Mir hat es auch riesen Spaß gemacht.
Schön, dass du wieder dabei warst.
Dass wir uns endlich wieder gesehen haben.
Ja, finde ich auch.
Und gesprochen haben.
Absolut. Du, das können wir vielleicht noch an dieser Stelle erwähnen. Du gehst nächstes Jahr auf Tour.
Ja, genau. Ich gehe auf Stand-Up-Tour im März. Köln, Berlin.
Wegen deinem Nachnamen, ne?
Ja. Irgendwie fanden die Leute es wirklich
witzig. Heißt sie auch März die Tour?
Nee, heißt Millennials. Ja. Aber die tatsächlich.
Wieso denn nicht Merzlennials?
Merzlennials. Das würde richtig gut angehen. Ich kann die Tour auch immer nur im März spielen. Wäre echt schade. Nee. Habe ich gedacht, Köln, Berlin, Hamburg, München und Stuttgart.
Ah ja.
Und
die Comedy-Hauptstädte.
Die Comedy-Hauptstädte, ja, also so Kleinstädte. Meide ich erstmal noch. Und, ja. Nee, aber genau. Gibt noch mehr Tickets als Gäste, also wer Tickets braucht, ne? Also ich hab noch.
Kann man auf meine Homepage. Aber aufregend, ne, oder? Ich meine, du machst ja, wir haben ja schon gesagt, du machst diese Funksache, diese Sitcom und so.
Ja, ja.
Und live ist ja immer noch mal was anderes.
Aber ich mach so viel Stand-up, ich mach so viel Stand-up. Wirklich, ich drehe ja eigentlich fast jeden Tag, aber ich gehe tatsächlich auch fast jeden Abend in irgendeinen Stand-up-Club seit zweieinhalb Jahren.
Ja.
Also ich bin bereit.
Aber deine Solotour ist schon geil.
Eine Solotour ist so super geil. Also, ja, weil du brauchst es dann auch irgendwann, weil wenn du so lange Sets spielst und so, brauchst dann irgendwann dieses Ziel und willst dann alles irgendwie in Guss bekommen. Das in der ersten Tour, glaube ich, so in den ersten fünf oder in der ersten Tour ist vielleicht alles auch noch nicht der perfekte Guss, aber es ist schon mal vom Material her, dass du sagst, okay, da willst du jetzt deine 70, 80 Minuten raushauen und sagen, das ist mein bestes Material und das. Ja, ich freue mich drauf. Ist doch geil. Macht richtig Spaß.
Wird es einen großen Star Trek Blog geben?
Es wird hauptsächlich um Star Trek gehen. Also ich denke, der zweite Teil, also an alle Trekkie-Fans, kommen die Leute jetzt mit so Spock-Ohren an und so, wo ist der Star Trek Blog? Ich gebe der Tour 4 von 5 Warp-Antrieben.
Warf-Antriebe.
So, ich denke immer, so sprechen Star Trek.
Absolut richtig. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir uns bald hier wiedersehen. Ich freue mich auf die Tour.
Genau. Und auf aurelmerz.de, auch in meiner Homepage gibt es
Tickets. Und wer deine Funkserie sehen will, die wird ja hauptsächlich auf Instagram ausgespielt.
Genau, also die erste Sitcom auf Instagram, die wird jetzt auch noch mal größer und so. Das ist auch cool, da bin ich auch glücklich drüber. Und die gibt es auf instagram.com/aurelOriginal. Also einfach Aurel eingeben.
Sehr sehenswert, sehr, sehr, sehr lustig. Ich habe da schon oft drüber gelacht.
Mich beömmelt.
Wie Sau. vielen, vielen Dank, Aurel.
Vielen Dank.
Und wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, dann könnt ihr das auf Twitter unter @wimafwarweg. Das ist die Stelle, an der Maria sagt, weil Wimaf nämlich weg war. Weil Wimaf weg war, sagt sie an der Stelle immer. Und das kann ich nicht ersetzen. Aber da könnt ihr uns auf Twitter erreichen. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben unter wimaf@poolartists.de. Und wir freuen uns, wenn ihr was von euch hören lasst. Und wir lassen was von uns hören in der nächsten Folge, wenn es um Star Trek 9 geht, hier im WMAF STD. Bis dann, macht's gut.
Live long and prosper.
Ja, auf jeden Fall.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?